Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür, dem Podcast, der euch aufklärt über alle möglichen Dinge, die abgehen mit Familien und mit psychischer Gesundheit und mit dem Jugendamt und mit allem möglichen Kram. All das kriegt ihr hier bei uns, wie ihr hoffentlich schon wisst. Ich wollte gerade richtig gemischtes Hackmäßig sagen, mir gegenüber. Oh, ich habe gerade erst die neue Folge gehört, okay. Aber ja, ich sitze hier wie immer mit meiner lieben Schwester Sarah.
Hello.
Hello, what is going on?
What is nicht going on? Mein Pferd ist krank, meine Hunde sind krank.
Oh Mann. Ja, ich war jetzt auch am Wochenende auf einem Girls-Trip, wo auch das Baby krank war und meine eine Freundin auch krank war. Und jetzt habe ich schon wieder Paranoia, dass ich auch krank werde. Also. So, und außerdem bin ich gerade in einem komischen State, in einem weirden State, denn, Sarah, heute? In zwei Wochen.
Ja.
Fliege ich erstens nach New York.
Oh ja.
Und zweitens.
Wirst du 30?
Bin ich dann 30.
Ja.
Ja. In zwei Wochen, also in zwei Wochen und einem Tag. Also heute, Leute, wenn ihr das hört, dann ist es noch weniger Zeit zwischen mir und meinem 30. Aber Stand jetzt, zwei Wochen und ein Tag.
Aber 30 ist doch nur eine Zahl, Mimi.
Ist es auch, aber kann ich dich an deinen 30. erinnern, bitte? Da warst du auch ein bisschen freaky unterwegs.
Ich war schwanger. Natürlich war ich freaky unterwegs.
Ja, du warst sogar mit deinem zweiten Kind schwanger. Also du warst in einem ganz anderen Lebensstadium als ich jetzt.
Ja, ist auch nichts Neues. Das stimmt, ja.
Ja, bei dir ist das ja schon einige Jahre her, aber bei mir steht es kurz bevor und... Ich habe echt das Gefühl, auch letztens war ich so in der Redaktion und ich hatte irgendwie so Rückenschmerzen und so. Und dann habe ich auch so, ich sehe, jetzt passiert's, jetzt geht's los, jetzt geht's einfach los. So, ich gehe jetzt hart auf die 30 zu, ich bin jetzt bald 30 und dann ist irgendwie so ein Breaking Point. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich fühle mich halt null wie 30. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich fühle mich zero. Ich fühle mich, ich bin gefühlt immer noch 22 in meinem Kopf. Was ich natürlich nicht bin, was ich auch weiß.
Das
aber
ist auch
ich 30
so.
Ist für mich 30.
Weißt du noch, wie
ist
du warst
mich,
mit 22?
Ich bin doch keine 30. Ja, auch schon bezaubernd, natürlich. Aber
das stimmt.
Ich fühle mich nicht wie 30.
Wie 30
ist, ich habe schon, also, na, ich weiß nicht, sag du es mir.
Ich habe keine
hast
Ahnung.
Schon durchlebt.
Ich bin ewige 27, ich weiß nicht, wie man sich mit 30 fühlt.
Ja, ich habe ja auch mit 16 gedacht, 24 ist ein gutes Alter zum Heiraten. Und dann dachte ich, mit 30, hör mal, da bin ich, keine Ahnung, da habe ich schon 50 Kinder und drei Häuser gefühlt. Und jetzt sitze ich hier in meiner Dreizimmerwohnung.
Als ich klein war.
Die auch sehr teuer ist.
Ja, das stimmt, bisher in München. Als ich klein war, habe ich ja immer gesagt, mit 24 will ich heiraten, weil 24 da für mich so groß war, ne?
Ja, für mich auch.
Und jetzt ist 24 einfach so tiny, tiny, kleini.
Ja.
Tiny. Ja.
Super klein.
Ja. Yeah.
24, da ist man ja quasi noch ein Baby, da ist man quasi noch ein Pubertär.
Gerade raus.
Gefühlt.
Gerade raus. Ja, das stimmt. Ich bin auch nicht mehr wirklich die Person, die ich mit 24 war, Gott sei Dank. Also, ich merke tatsächlich, dass ich älter werde dadurch, dass ich mich viel besser kontrollieren kann. Ich bin nicht mehr so impulsiv.
Mhm.
Und ich bin viel taktischer. Daran merke ich das. Und das merke ich tatsächlich auch, dass ich älter werde. Mit 19 oder 20 habe ich jeden Tag nicht geschlafen, mich scheiße ernährt, Party gemacht. Jeden Tag, das war die Zeit, wo ich ja gerade ausgezogen war. Und
ja.
War trotzdem immer im Stall und habe Scheiße geschippt ohne Ende. Ich war noch nie durchtrainierter und muskulöser wie in der Zeit. Und jetzt mache ich eine Party und bin danach zwei Wochen einfach völlig lost. Das merke ich schon. Zwei Tage Karneval und ich bin mindestens eine Woche out of order.
Ja, also das merke ich tatsächlich auch schon, dass ich jetzt wirklich mehr Schlaf brauche als vorher. Also weil ich ja auch nie, ich habe ja keine Ahnung, regelmäßig einfach nur so 4-5 Stunden gepennt oder so und es war mir vollkommen egal.
Ja.
Das merke ich jetzt schon und vor allem merke ich auch, dass ich Me-Time brauche. Also wenn ich so drei Abende hintereinander was vorhab, denke ich mir am vierten Abend, boah, eigentlich will ich jetzt nur auf der Couch hängen und mir irgendwas angucken. Und das hatte ich früher gar nicht.
Ja,
das hatte ich früher gar nicht. Ich war früher andauernd unterwegs. Wenn ich einen Tag mal nichts vorhatte, habe ich mir gedacht so, oh nee, was machst du denn jetzt heute? Pff, ja, okay, guckst halt Fernsehen. Das war für mich quasi so eine Alternative zum richtigen Programm. Also zu Hause gammeln war für mich, wenn halt nichts los war. Und jetzt ist es so, boah, nee, sorry, können wir das auf morgen verschieben? Ich brauche jetzt echt mal einen Tag Ruhe. Und das, daran merke ich es richtig. Daran merke ich es richtig krass. Ach, naja, gut. Genug von dem Alterstalk. Das ist natürlich jetzt die perfekte Überleitung, weil wir merken, wir reden hier die ganze Zeit darüber, dass wir alt werden und uns alt fühlen. Und jetzt machen wir eine Folge darüber, wie wir jung bleiben sollten, weil unsere Kinder auf jeden Fall weiter sind als wir, was Social Media und so angeht. Und ja, also Leute, ihr habt es im Titel schon gesehen. Wir machen heute eine Folge über die Medienkompetenz. Dieses Wort Medienkompetenz ist ja gefühlt schon seit so 15 Jahren oder so immer wieder so Teil der Debatten und Diskussionen, so Social Media, oh Gott, unsere Kinder sind da und wir haben da gar keine Ahnung von. Und seit 15 Jahren sagt man irgendwie, ja, eigentlich müsste man ja Medienkompetenztraining in den Schulen einführen, bla 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 bla. Ist das bis jetzt passiert? Nein. Wundert es uns? Nein, wenn man sich die Schulen anguckt.
Nein.
Also ich glaube, ich habe ja schon mal erzählt, es ist bedingt passiert, aber ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich in meinem Englischunterricht in der 5. oder 6. Klasse ein Arbeitsblatt hatte mit dem Titel Wie wird die Welt nach der Jahrtausendwende aussehen? Und wir hatten 2006 und wir dachten uns so, also wir sind ja schon jetzt im neuen Jahrtausend? Okay. Und gefühlt, das ist so sinnbildlich dafür, wie unser Schulsystem funktioniert, so alles so, hängt so ein bisschen hinterher. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt Medienkompetenztraining einführt, dann redet man wahrscheinlich darüber, was denn auf Facebook so los ist.
Ich hätte jetzt sogar gesagt, das Radio. Revolutionär.
Ja, genau. So, das ist so ein bisschen so, ja, du, neue Social Media Plattform, Facebook, was denkt ihr darüber? Und die ganzen Kids so, Also TikTok ist ja schon fast out. Naja.
Oh Gott, ja.
Also, warum, du wolltest das Thema ja unbedingt machen, warum ist dir das Thema denn so wichtig?
Mir ist das Thema wichtig, weil es wichtig ist. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. War ein gutes Gespräch.
Sehr gut. Und weil du zwei Kinder hast, die immer digitaler werden und du Paranoia kriegst, dass sie von irgendwelchen Creeps im Internet angeschrieben werden.
Sowieso. Ich bin ja Frau Paranoia. Ja, also es ist mir auf jeden Fall wichtig, weil ich natürlich viel in meinem Umfeld, privat und auch beruflich davon mitbekomme und immer mehr durch meine Kinder damit in Berührung komme. Ne? Also die Große, das ist, wisst ihr ja, kommt jetzt in die 5. Klasse. Und die wünscht sich schon gefühlt 3 Jahre ein Handy, was sie hat. Und sie darf darauf, das war total cool für sie, das Wetter und Spotify bedienen.
Ja, und ihr habt ja so eine kleine Kompromisslösung gefunden,
genau,
mit der Smartwatch.
Ja, ja, ja. Sie will natürlich flügger sein und ich will aber, dass sie erreichbar ist und deswegen haben wir ihr letztes Jahr eine Smartwatch geschenkt, wo sie uns dann halt anrufen kann. Genau.
Und ein bisschen in der Schule mit angeben kann, aber mehr auch nicht.
Nee, darf die in die Schule nicht mitnehmen.
Ach so, echt?
Ja, voll gut, voll gut. Also unsere gute Lehrerin ist da wirklich sehr strikt und die Schule ist da sehr strikt und tatsächlich ist es total abgefahren, das haben wir letztens noch erfahren, dass in ihrer Klasse, ich glaube nur 1 oder 2 Kinder bereits ein Handy haben und in ihrer Parallelklasse aber schon fast alle.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Domino-Effekt, ne? Je mehr Kinder es haben, desto mehr Kinder wollen es und dann steigert sich das wahrscheinlich so. Aber ich dachte, ihr wolltet die Smartwatch auch, damit sie halt eben erreichbar ist, also auch wenn irgendwie in der Schule oder auf dem Weg von der Schule oder so irgendwas ist. Oder wann nimmt sie die Smartwatch jetzt mit?
Ja, ja, genau. Also eigentlich überall hin, ne? Aber in der Schule muss sie das halt im Ranzen haben und da ist sie natürlich ausgeschaltet.
Ah, sie darf sie nicht umhaben.
Genau.
Ja, okay.
Und sie ist ausgeschaltet und sobald quasi die Schule aus ist, geht die auf und dann kann die uns erreichen.
Ah, okay, verstehe.
Da sind wir ja schon mittendrin.
Ja, da sind wir schon mittendrin.
Und die Kleine hat ja zu Weihnachten auch ein Tablet gekriegt, weil sie so eine Anton-App in der Schule in der ersten Klasse bedienen muss, auch als Hausaufgabe. Das macht auch jede Schule anders. Manche Schulen haben das gar nicht, manche haben eine andere App. Andere Schulen machen das freiwillig noch on top, habe ich gehört. Wie, Anton ist bei euch verpflichtend? Nee, bei uns ist das nur on top. Und genau, da bin ich total erstaunt, wie unterschiedlich meine Kinder auch mit den Medien umgehen. Und wie fit die Kleine mit ihren kleinen Fingerchen schon ist in der Bedienung. Mhm. Also genau, und deswegen dachte ich, vielleicht interessiert das auch noch mehrere, was man da alles so schön verkacken kann.
Ja, es ist hier ein höchst kontroverses Thema in der Eltern-Community, wie viel Bildschirmzeit Kinder haben sollten, ab wann und ob das jetzt wirklich sein muss, dass eine Fünfjährige schon ein eigenes Tablet hat. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nützlich, wenn sie dann keinen Nachteil hat, wenn sie in die erste Klasse kommt und alle anderen können das schon. Und ist es nicht eigentlich von Vorteil, wenn man sich schon früh damit befasst, dass Kinder mit den digitalen Medien umgehen können? Oder sollte man es eher strikter halten und die Kinder so lange wie möglich von diesen Medien fernhalten? Was macht das mit der kognitiven Entwicklung? Bla 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 bla. Das ist ja ein Riesenthema. Was noch on top kommt dazu, wie Kinder überhaupt mit den Medien umgehen sollten. Also sind ja zwei separate Themen. Auf der einen Seite Bildschirmzeit, wann gibt man Kindern Tablets, Smartwatches, Handys und so weiter. Und auf der anderen Seite dieses, wie bringe ich meinem Kind bei, wie man sich in diesen Medien verhalten sollte, wo man vorsichtig sein sollte, blablabla. Das sind ja zwei verschiedene Themen. Wir werden das alles heute besprechen. Aber bitte, Leute, wenn ihr jetzt schon eine hitzige Meinung zu dem Thema habt, haut noch nicht wütend in die Tasten, sondern hört vielleicht erstmal bis zum Ende und bitte beleidigt uns nicht, weil ihr eine andere Meinung habt. Ich habe das Gefühl, bei diesen ganzen Elternthemen gibt es immer sehr, sehr starke Meinungen. Klar. Und Eltern können auch dann immer sehr gemein sein, Menschen gegenüber, die halt die Meinung dann nicht unbedingt vertreten. Also Leute, atmet erstmal durch und schreibt uns dann vielleicht konstruktiv eure Meinung zu dem Thema. Okay, danke.
Konstruktiv nehmen wir immer alles gerne.
Hast du denn wie immer am Anfang auch einen Fall für uns, was du in deinem Sozialarbeiterleben zu dem Thema schon mitbekommen hast?
Ja, habe ich. Und zwar habe ich, das ist einer der krassesten Sachen, die ich erlebt habe, was so Mediengeschichten angeht. Ich bin in eine Familie gekommen und da war so das Problem, dass die Kinder sich sehr oppositionell gezeigt haben, die zwei Großen, es waren drei. Ein großer Junge, ein mittleres Mädchen und ein kleines anderthalbjähriges Kind. Mittelklasse-Familie, beide Arbeiter, also völlig pupsnormal. Und die Kinder sind, Großen sind auffällig geworden. Und oppositionelles Verhalten heißt, sich nicht an Regeln halten, sich auflehnen, nicht das machen, was man von denen erwartet und so weiter. Ne? Also wenn ich sage links, dann sagen die, nö, ich gehe rechts. So. Und genau, die haben sich auch selber ans Jugendamt gewandt und haben Hilfe gesucht. Ja, und dann stand ich da. Ding dong, gut. Das Erste, was war, normalerweise ist das so, egal welche Schicht, die sind erstmal nervös oder da kommt halt eine fremde Person einfach bei denen in die Wohnung oder ins Haus, ne? Da stand dann nur die Mutter und der Hund, die haben mich dann gut begrüßt. Ansonsten habe ich gedacht, okay, ja gut, bei meinem ersten Besuch sind halt die Kinder nicht da. Die waren alle da, die saßen alle auf der Couch mit jeder einem Medien. Auch die anderthalbjährige hatte ein Medium. Mm. Und ich so, hallo, keine Reaktion. Hallo, keine Reaktion. Ich stelle mich vor, die guckt die so an und sagt, hallo, ich bin die Frau Kutsch. Keine Reaktion. Richtig krass. Ich so, okay. Ende des Liedes, die Mutter hatte die Mediennutzung ihrer Kinder gar nicht in Kausalzusammenhang mit ihrem Verhalten gebracht. Und das Krasseste war einfach, dass die anderthalbjährige so mit ihren kleinen Fingerchen auf diesem Tablet rumswitchen konnte. Das, also ohne Scheiß, das konnte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Die war so super, die hat Spiele gespielt. Und die Mutter sagte, ja, das sind ja pädagogische Spiele mit Farben und keine Ahnung was und so sollen die Kinder ja was lernen. Okay, die nächste auch irgendwelche Spiele und der Große, der war zu dem Zeitpunkt 9 oder 10 war, der 4. Klasse, der hat dann irgendwelche Minecraft-Sachen gespielt. Mm. Ich so, okay. Und dann habe ich mir das ein paar Wochen angeguckt. Die hatten halt oft das Tablet und die Medien in der Hand. Also die haben nicht zusammen gegessen. Die haben, wenn die gegessen haben, mit Medien gegessen. Die haben sich nicht gut großartig unterhalten. Und die Mutter und der Vater waren halt auch so. Und die haben dann halt gesagt, naja, das ist, wäre halt schon angenehm. Ne? Sie würden wissen, dass das bei manchen kritisch gesehen würde. Aber es wäre ja auch super. Also die würden ja auch viel dadurch lernen. Was aber dadurch verloren gegangen ist, ist halt die Kommunikation. Und die haben total unterschätzt, dass es halt kleine Kinder sind, die halt auch manchmal Fiktion und Realität nicht auseinanderhalten können. Und die haben halt irgendwann, habe ich dann gesagt, ich glaube, wir müssen über die Mediennutzung sprechen. Und dadurch, dass die halt aus deren Sicht fast nur pädagogische Medien genutzt haben, konnten die das überhaupt nicht nachvollziehen, meine Kritik und meine Anmerkungen. Weil das wäre ja alles total super und ja, wäre der Sache ja sehr dienlich. Sie würden ihre Kinder dadurch ja fördern. Das wäre halt heutzutage so und ich müsse mich im 21. Jahrhundert erstmal anpassen.
Hast du die Familie dann abgegeben?
Nein. Warum?
Es klang jetzt so, wie als wenn die beratungsresistent gewesen wären und gesagt hätten, nö, was wollen sie, jetzt hauen sie wieder ab.
Ja, war auch am Anfang so, aber ich beiß mich da ja so ein bisschen durch und habe dann mit denen auch gerungen und habe gesagt, okay, lassen Sie uns doch mal einen Versuch starten. Wir gehen mit den Kindern ohne Medien, sie auch, ohne Medien in den Tierpark.
Und das war eine Katastrophe.
Es war so, dass die irgendwann angefangen haben, Einsicht zu zeigen.
Mhm.
Versuchen Sie doch mal, es wäre ja gar kein Problem, ne, ohne Medien zu essen. Ja, ist doch super, versuchen Sie das doch mal. Die Schlimmste war die Kleinste. Und das ist halt nicht Medienkompetenz. Also die haben gedacht, die würden ihren Kindern Medienkompetenzen beibringen, weil es ja keine Ballerspiele oder so sind.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, was halt auch die Kritik ist. Natürlich, wenn halt kleine Kinder schon früh ein Tablet und so weiter bekommen, natürlich sind die dann versiert, was die Bedienung von dem Tablet angeht, ne? Natürlich können die dann klicken und zoomen und wischen und was weiß ich was alles. Und wenn sie dann ein reales Foto hingehalten bekommen, ne, machen sie irgendwie mit zwei Fingern so und versuchen reinzuzoomen. So, ne? Da gibt's ja auch 1000 Videos von. Klar kann man jetzt darüber streiten, das fördert irgendwie die Feinmotorik oder was weiß ich denn was. Aber wenn es halt total unüberwacht ist und das Kind dann den ganzen Tag vor einem Bildschirm hängt, weiß ich nicht, ob es das eine das andere jetzt nicht sticht. Also ob jetzt nicht, natürlich ist es dann irgendwie versierter, was irgendwie die Feinmotorik angeht, aber ich meine, beim Malen lernt man auch Feinmotorik.
Ja.
Und beim Zeichnen. Und also es ist halt so und so. Es gibt, also da gibt es halt Verfechter für beides, ne? Aber ich glaube, und das werden wir ja heute auch besprechen, alles in Maßen und nicht in Massen.
Ja, das ist irgendwie genau.
So ein bisschen das Credo.
Ja, genau. Das ist es eben. Und ich muss gestehen, dass auch ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema habe, weil wir damals ja mit digitalen Medien nicht so viel zu tun hatten, tatsächlich. Und Mama ja auch.
In unserer Kindheit, meinst du?
Genau. Und Mama ja auch extrem darauf geachtet hat, dass wir hochpädagogisch sehr wenig Fernsehen gucken.
Mhm.
Und ich habe mit 14 ein Handy gekriegt, was natürlich kein Smartphone war. Und ich hasse dich bis heute dafür, dass du es mit 13 hinterhergeschmissen bekommen hast. Das hat eine tiefe Wunde in mir hinterlassen.
Ich habe das alte Handy von Papa bekommen.
Egal.
Mit 13.
Egal. Ich habe mit 14 dafür gekämpft. Jahrelang. Und du hast einfach das alte Handy von Papa hinterhergeschmissen bekommen. Du wolltest es noch nicht mal.
Das,
der Fluch der älteren
und das
Schwester.
Das wirst du bei deinen Kindern auch so machen und deine Kinder werden sich auch später darüber aufregen.
Auf gar keinen Fall werde ich das tun. Diese Wunde ist so groß. Auf gar keinen Fall werde ich das tun.
Ja, klar.
Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall habe ich das auch immer so ein bisschen mit Vernachlässigung in Verbindung gebracht. Wie kannst du das Kind am Tablet lassen, viel Fernsehen gucken? Das war immer für mich so ein Vernachlässigungsmuster oder Anzeichen.
Ja, oder dass man keinen Bock hat, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Genau. Ja, dann setzt man es halt vor die Glotze, dann ist es halt beschäftigt. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was immer so der Vorwurf dessen ist. Naja, hast du keinen Bock, dich mit deinem Kind zu beschäftigen, wird es halt vor die Glotze gesetzt. So, ne, und dann ist es beschäftigt und so, das schwingt ja da ja immer mit.
Ja, und auch dieses, warum soll die ein Tablet kriegen? Ich hatte damals auch keins. Und ich habe es überlebt. So, ne, also.
Ja, aber, ja, ja.
Wir sind die letzte Generation. Das ist einfach krass. Also ich finde es krass, wenn man sich das bewusst macht, dass unsere Kinder schon damit groß geworden sind. Wir sind die letzte Generation, die im Garten tabletfrei irgendwie oder medienfrei irgendwie rumspielen und bauen konnten und gar nicht von dieser unfassbaren Informationsflut übermannt wurden oder bedroht davon waren.
Fangen wir vielleicht noch mal kurz von vorne an. Also wenn wir über Medienkompetenz sprechen, was fällt denn alles unter diesen Begriff Medienkompetenz?
Also Medienkompetenz hat eigentlich 1000 Definitionen, aber meistens umfassen sie die folgenden 3 Komponenten. Also einmal Medien bedienen und selbst gestalten zu können. Zweitens alles wissen, was man über Medien wissen sollte und auch über das Mediensystem. Und ich will nochmal betonen, Medien ist alles, womit man etwas vermitteln kann. Radio ist ein Medium. Ne? Also nicht nur Social Media oder digitale Sachen. Bücher sind auch Medien. Hörspiele sind Medien. Also sind alles Medien. Wir gehen meistens nur von diesen digitalen Medien aus. Und der dritte Aspekt ist, Medien kritisch zu hinterfragen. Nachrichten zu hinterfragen. Meinungsartikel, was ist jetzt ein Meinungsartikel, was sind wirkliche Nachrichten, was kann ich wirklich als gegeben hinstellen und was nicht. Also ich finde, das ist eine Sache, die heutzutage eigentlich immer mehr sein sollte, aber unsere Jugend, alter Schwede, ich hab wirklich Jugendliche, die TikTok als das neue Lexikon ansehen. Wenn irgendein random TikToker irgendwas sagt, ist das gesetzt. Dann ist das gesetzt. Dann kann ich denen mit irgendwelchen Fakten um die Ecken kommen. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin alt, habe keine Ahnung.
Aber das Ding ist ja, ich finde es interessant, weißt du, was ich daran interessant finde, ist, es ist ja erstens irgendwie ein Phänomen der Jugend, es ist aber auch ein hartes Boomer-Phänomen.
Ja.
Denn die Leute, die selbst auch nicht mit diesen Medien aufgewachsen sind und dann erst mit, keine Ahnung, 40, 45 oder so sich mit Social Media und so befasst haben, die wissen es auch nicht besser. Das sind nämlich genau die Leute, die in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Telegram-Gruppen oder keine Ahnung was für komischen Gruppen irgendwo unterwegs sind, wo irgendwelche Fakten rumgeschickt werden, die dann auch für bare Münze nehmen. Und das finde ich total interessant, weil irgendwie gibt es wie so eine Art Mittelgeneration, was so unsere Generation und ich sag mal wir, die damit halt einigermaßen noch aufgewachsen sind. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das vielleicht irgendwie am Alter liegt, weil wir irgendwie oder auch du oder auch Leute, die jetzt 40 sind oder so, noch eher in einem Alter waren, als Social Media aufgekommen ist, wo man vielleicht noch ein größeres Interesse hatte, wo man ein besseres einen besseren Aufnahmesinn hatte oder so, dass man sich irgendwie mehr damit beschäftigen konnte und es deswegen auch hinterfragt hat oder so, weil gefühlt die Leute, die das erst mit 40 oder 45 gerafft haben, dass da irgendwas ist, die hinterfragen es auch nicht. Jetzt mal ganz pauschal gesagt, weil gefühlt diese ganzen, wenn du irgendwelche Sprüche oder sowas weitergeleitet bekommst oder ja, das habe ich auf Facebook gesehen oder so, wo ich mir denke, ja, okay, Werner, das hast du bei Facebook gesehen und wer hat das noch gesagt? Also hat das jetzt nur dein Freund Udo in der Facebook-Gruppe irgendwie geschickt und der hat es von seinem Freund Heinz und deswegen stimmt das, dass irgendwie, keine Ahnung, die Ampelregierung irgendwas macht. Also das ist ja ein Phänomen, was gefühlt in der Jugend so ist, wo die Leute es nicht besser wissen, aber auch irgendwie in der älteren Generation, wo es die Leute auch nicht besser wissen, weil sie selber ohne Medienkompetenz aufgewachsen sind. Also das finde ich irgendwie ein interessantes Phänomen.
Ja, absolut. Und auch das Nichtwissen, was man alles faken kann. Also mit KI, habe ich letztens einen Bericht gesehen, konnte Rihanna auf einmal Deutsch sprechen. So.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja.
Also, ne, das ist unfassbar. Das heißt, du kannst Videos, du kannst alles Mögliche von dir selbst, wenn du das irgendwo hochlädst, kann das irgendjemand benutzen und kann daraus etwas ganz anderes machen. Und das sehen die halt dann als gegeben. Ja, aber der hat das doch gesagt. Ja, aber wenn das nicht zu seinen normalen, keine Ahnung was, Aussagen passt, sollte man das hinterfragen. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, auch sehr schwierig. Eigentlich bei dieser Medienkompetenz denken die meisten, es geht nur um diese Medien kritisch hinterfragen. Das wird meistens damit gemeint, aber es geht auch wirklich um das Bedienen und um das Wissen, was es alles gibt. Dass zum Beispiel Wikipedia, das war ja bei mir, als ich jung war, ah ja, geil, du brauchst irgendeinen Aussatz, ab in Wikipedia. Dass da jeder random Mensch irgendwas reinstellen kann, das war uns zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Dass das überhaupt nichts Gesichertes ist, für uns war das damals wie ein Lexikon. Irgendwann kam ich dann auf den Punkt so, oh, vielleicht solltest du nochmal andere Quellen dazu nutzen.
Ja, das war dann, als ich dann in der 8., 9., 10. Klasse war, da wurde das dann schon gesagt, ja, deine Quelle kann nicht nur Wikipedia sein. Da wurde das dann schon, das war ja dann ein paar Jahre später, da war das dann schon Thema. Weil irgendwann halt die Lehrer gemerkt haben, okay, die kopieren halt einfach den Wikipedia-Artikel. Ne?
Ja. Ja. Es gibt ja mittlerweile sogar ChatGPT, wo komplette Aufsätze, komplette Berichte einfach von dieser KI gemacht werden. Also ich kenne Jugendliche, die schreiben da irgendwelche Stichworte rein und ChatGPT ballert da irgendwas raus und ich lese mir das durch, Mimi, das ist noch nicht mal schlecht. Du kannst da ja sogar reinschreiben,
nein, das ist 9. Schlecht.
Klasse, Politikaufsatz, 9. Klasse über, keine Ahnung, Dritte Reich, bla bla bla. Und dann macht er das auch nicht so anspruchsvoll, dass du wirklich denkst, das ist 9. Klasse.
Ja, und ich meine, KI hat ja auch KI bietet ja auch viele Möglichkeiten. Ne? KI ist ja jetzt, das ist ja auch immer so ein deutsches Phänomen, dass man immer grundsätzlich erstmal Angst vor allem hat,
ja.
Was neu ist. Und es kommt dann auch immer direkt die Datenschutz-Grundverordnungskeule. Datenschutz, 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 das ist ja in Deutschland ganz großes Thema, was mit Sicherheit ja auch seine Berechtigung hat. Aber generell sind wir in Deutschland ja immer sehr zurückhaltend, was alles neu ins, oh Gott, nee, sorry, das kennen wir nicht und deswegen, nee. Und dann brauchen wir erstmal 15 Jahre, bis wir gerafft haben, ah, okay, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und andere Länder haben dann schon, was weiß ich, irgendwas, sind schon viel weiter. Und wir fangen dann an, okay, also KI kann man jetzt doch dann nutzen. So.
Ja.
Und bei ChatGPT ist halt eben ja auch die große Kritik, ja, ChatGPT denkt sich ja nicht selber aus. ChatGPT nutzt einfach nur alle Informationen, die im Internet zur Verfügung stehen und generiert daraus einen Text. ChatGPT filtert aber natürlich auch nicht. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Fake News gestreut werden im Internet, dann nimmt ChatGPT das für bare Münze. Außer es gibt mindestens genauso viele Artikel, die sagen, oh, das sind eventuell Fake News. Dann kann ChatGPT das wieder berücksichtigen. Das heißt, ChatGPT ist halt nicht resistent gegenüber Fake News, gegenüber irgendwelche Bots, gegen irgendwelche Kampagnen oder sowas, die gefahren werden von irgendwelchen Leuten. ChatGPT nutzt einfach die ganzen Informationen, die es gibt und macht daraus einen Artikel.
Ja.
Das ist halt eben die große Kritik daran. Ja.
Ja. Danke für den kurzen Exkurs. Absolut. Aber deswegen, da sind wir wieder beim kritischen Hinterfragen. Ne? So, und das muss man halt wissen. Also es gibt so einen Dieter Barke, der hat zum Beispiel aufgelistet, es gibt Medienkunde, Medienkritik, das ist so die Theorie, die man lernen sollte und die Praxis ist dann Mediennutzung und Mediengestalten. Also Medienkunde ist, wie werden Medien bedient, Medienverfügbarkeit und die Nutzbarkeit überhaupt zur Verfügung zu haben. Dann die Medienkritik ist die Fähigkeit alleine, medienkritisch zu hinterfragen. Und da denke ich, bei ganz vielen Menschen, die haben dann immer die Fähigkeit, wieso haben die nicht die Fähigkeit, Sachen zu hinterfragen? Also wann kann ich welches Medium einsetzen? Wann ist das angebracht und wann aber auch nicht? So, Mediennutzung ist dann natürlich die Möglichkeit zu haben, Medien nutzen zu können, Fotos zu machen, einen theoretischen Buch zu schreiben. Und das finde ich total interessant, das macht meine Große mit ihrem Handy, womit die halt Spotify hören kann. Die fängt an, ein Foto zu machen, dann fängt die an, das zu bearbeiten, dann macht die da irgendwelche Herzchen drum oder so, ne? Mm. Und ich war am Anfang total überrascht, weil wir haben es ihr nicht gezeigt. Sie hat einfach angefangen, sich auszuprobieren. Mm. Die machen jetzt irgendwas in der Schule, dass die da auch wirklich Bücher schreiben über so eine App. Da mussten wir jetzt was unterschreiben. Das heißt, auch da kriegen die beigebracht, wie man diese App benutzt und worauf man hoffentlich auch, worauf man achten sollte. Das werde ich dann nochmal mit ihr besprechen. Aber das ist natürlich ein ganz großer Gewinn, ja, dass die das jetzt schon kann. Und dann der vierte Punkt ist dann, wie gesagt, die Mediengestaltung. Also das auch super kreativ zu nutzen und auch zu verändern. Also ich rede jetzt nicht von retuschieren, dass du größere Brüste hast, größere Augen und weniger Falten, sondern wirklich auch super kreativ mit Medien zu sein, ist natürlich auch echt cool eigentlich. Und das Ding ist halt, dass man, und das ist halt so der Knackpunkt, und da stehe ich eigentlich total hinter, aber muss mich halt selber immer wieder daran erinnern, dass man Kompetenzen nur durch Nutzung erlangen kann. Ich kann nicht erwarten, dass ein Kind auf einmal mit 14, 15, wenn ich es von alleine lassen muss, auf einmal eine Medienkompetenz hat, obwohl ich ihr vorher nie die Möglichkeit gegeben habe, diese Medien wirklich kritisch zu hinterfragen und zu nutzen in einem Rahmen, den ich noch kontrollieren kann. Und ich finde, die Medienkompetenz bei Kindern ist die Fähigkeit, dass sie halt altersgerecht, selbstbestimmt, verantwortungsvoll diese Medien nutzen können. Damit meine ich halt, meine Tochter kann da irgendwas mit diesem Foto machen, weil ich alles andere auf diesem Handy absolut limitiert habe und auch auf ihrem Tablet limitiert habe. Wir haben letztens was über Rheinland-Pfalz auf ihrem Tablet gegoogelt. Sie musste einen Vortrag gestalten und bei fast jeder zweiten Seite hieß es, bitte Jugendschutz-PIN eingeben. Und das ging um Rheinland-Pfalz. Da war ich schon positiv überrascht. Das fand ich schon sehr gut. Wir haben uns davor aber auch Stunden mit diesem scheiß fucking Jugendschutzthema auseinandergesetzt. Darf ich das überhaupt so sagen hier? Richtig genervt davon, aber es ist halt wichtig, ne? Ja. Also Medienkompetenz bei Kindern, finde ich, heißt nochmal, ne, dieses Hinterfragen verschiedener Arten von Medien, dass halt TikToker nicht unbedingt die Weisheit gefressen haben, ja. Und dass man es vielleicht auch anders überprüfen sollte und wirklich auch zu gucken, was für sich selbst sinnvoll und interessant ist, aus diesem großen Medienangebot auszuwählen. Und nicht einfach wertlos alles zu konsumieren und einfach voll mit Rotz zu sein. Das ist, glaube ich, gerade in Instagram und TikTok super wichtig, dass sie das irgendwann für sich lernen können.
Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass dieses Thema Medienkompetenz immer schon immer so ein bisschen rumwabert und dann, ja, man muss es in den Schulen irgendwie einbringen und man muss den Kindern das beibringen. Und daraus hat sich ja jetzt so ein kleiner neuer Zweig entwickelt in der sozialen Arbeit und in der Pädagogik, nämlich die Medienpädagogik. Das ist ja ein relativ neues Phänomen. Mhm. Also vor 30 Jahren gab es ja noch keine Medienpädagogik. Das hat sich ja auch erst entwickelt, als man gesehen hat, okay, da gibt es wirklich einen Need. Also man muss sich damit beschäftigen, wie führt man Kinder an Medien heran und was gehört da eben alles dazu? Und ich finde das total interessant, dass das jetzt wirklich so ein eigener Begriff schon ist, eine Medienpädagogik. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, da gibt es ja auch 1000 Seminare zu, da gibt es ja mit Sicherheit auch jetzt eine Zusatzausbildung und so weiter. Was fällt denn alles unter dieses Thema Medienpädagogik? Also was machen Medienpädagogen und vor allem, wie häufig wird das schon angewandt? Also gibt es in Schulen jetzt immer eine Medienpädagogin, die einem das dann beibringt? Oder wie läuft das dann? Wo arbeiten Medienpädagogen?
Ach, das wäre schön, wenn das so wäre. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Ja. Das ist leider nicht so. Also Medienpädagogik befasst sich mit der Rolle der Medien generell in Erziehung und in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Und das finde ich halt auch interessant, weil die halt auch überprüfen und aufzeigen, was sich verändert hat und wo es auch Risiken gibt. Es gibt zwar auch in der Erwachsenenbildung, aber deutlich weniger. Und es geht auch um die Chancen und Möglichkeiten von Medien, also das Lernen durch Medien, aber auch die Risiken aufzuzeigen, zum Beispiel Mediensucht und Cybermobbing. So. Die Medienpädagogik macht sich Erkenntnisse von den Mediensozialisationsforschungen. Und das heißt, Medienalltag von Heranwachsenden und Bezugspersonen werden untersucht und die Auswirkungen auf diese. Das ist diese Mediensozialisationsforschung. Das heißt, es ist noch sehr viel leider theoretisch. Also die gibt es dann in irgendwelchen Institutionen und Fakultäten. Und ab und zu gibt es dann halt auch praktische Medienpädagogik-Kurse, die man dann halt auch buchen kann als, weiß ich nicht, offene Tür oder als Schule oder als Verein oder weiß der Kuckuck was. Aber es gibt es halt noch viel zu wenig. Und diese Mediensozialisationsforschung, die befasst sich auch mit der Auswirkung von Medien auf die Kinder. Und das macht sich halt diese, wie gesagt, diese Medienpädagogik total zunutze. Also die konkreten Anwendungsgebiete der Medienpädagogik sind Förderung der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen, Erkennen und Entwickeln von Medienangeboten für Kinder und Jugendliche und produktive Integration von Medienangeboten in der Lebenswelt von Kindern. So, ich glaube, dass es halt auch so ist, dass wenn jemand eine App entwickelt, dass es dann quasi zu Medienpädagogen geht und die dann nochmal drüber gucken.
Mhm.
Ist das wirklich so, ist das produktiv, ist das pädagogisch wertvoll, bla bla bla. Und es ist halt eben nicht nur das Ziel zu gucken, wie sich negative Effekte auf Kinder und Teenager verhindern lassen, sondern eher produktiver in die Würdigung von Medien als wichtige Ressource für die Persönlichkeitsentwicklung und Bildung von Kindern und Teenagern zu gehen.
Mhm.
Weil es ist ja schon so, ne, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, dass es schon ein bisschen verschrien ist. Und ich glaube, es ist wichtig, da einfach gut zu unterscheiden. Es gibt da halt verschiedene Ansätze. Ne? Es gibt einmal die bewahrende Medienpädagogik. Also das ist die mediale, das ist der mediale Jugendschutz. Dann gibt es die reparierende Medienpädagogik, also das Verhindern von Langzeitfolgen der negativen Auswirkungen. Dann gibt es noch den Zweig der aufklärenden Medienpädagogik. Da gehen die davon aus, dass Kinder so viel wie möglich von Medien und Medienkonsum vorher wissen müssen, um angemessen mit den Medien umgehen zu können. Und dass Teenager dadurch auch kritische Standpunkte bezüglich Medien überhaupt entwickeln können. Das geht halt nur, wenn man sie damit sich beschäftigen lässt und mit denen im Austausch ist. Dann gibt es halt noch die alltagsorientierte Medienpädagogik. Also Kinder und Teenager sollten einen Medienkonsum im Alltag reflektieren, zum Beispiel durch ein Medientagebuch. Ja, das ist jetzt sehr theorisiert, ne? Und die handlungsorientierte Medienpädagogik. Da geht es viel um Partizipation. Partizipation heißt ja aktive Beteiligung von Teenagern zum Beispiel. Das heißt, dass sie selber Konzepte entwickeln sollen, wo Kinder und Jugendliche selbst Medien herstellen oder aktiv mit Medien arbeiten. Und nicht nur als passive Konsumenten sein sollten. Nein, das ist so Medienpädagogik, wie es sie theoretisch gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, leider habe ich in den letzten 11, 12 Jahren in der sozialen Arbeit sehr wenige, ich bin natürlich auch in dieser Jugendhilfe nur drin, ne, sehr wenige Medienpädagogen kennenlernen dürfen. Und ich weiß auch keine Schule, wo die wirklichen Medienpädagogen Teilzeit oder regelmäßig da haben. Das sind dann Lehrer, die dann versuchen, Medienkompetenzen den Kindern und Jugendlichen beizubringen.
Naja, es hat ja nicht mal jede Schule einen Schulsozialarbeiter. Da sind wir, glaube ich, von einem Medienpädagogen ganz weit entfernt.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde einfach, dass die Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden. Also die Schule sagt, naja, wir stellen zwar ein Tablet zur Verfügung und die Kinder müssen jetzt ab dem und dem Schuljahr hier alles digital machen, aber die Einrichtung des Tablets und die Sperrung und die Limitation, das müssen die Eltern machen. Die Eltern, die aber mein Alter und plus sind natürlich, sagen ja, ich habe da gar keinen Plan von, was muss ich jetzt hier tun? Und das finde ich halt echt schwierig. Es fühlt sich keiner so richtig verantwortlich. Ich habe ja schon mal von einem Fall erzählt, wo die Schule gesagt hat, ja, wir dürfen dem das Tablet nicht einfach abnehmen oder wir dürfen dem das nicht sperren. Das sind ja seine Persönlichkeitsrechte. What the, what? der kann im Unterricht spielen, wenn er will. Sorry. Ja, das muss die Mutter machen. Die Mutter sagt, ja bitte, ich brauche Hilfe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, da hat der Junge aber schon 3-4 Monate im Unterricht einfach gezockt. Wo gibt's denn sowas? Wieso ist sowas möglich? Ich reg mich wieder nur ob. Oh.
Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen zweigeteilt, weil auf der einen Seite ist es natürlich schon so, ja, man versucht ja schon irgendwie die Medien in den Schulalltag zu integrieren, damit halt eben Kinder irgendwie Medienkompetenzen erlangen. Deswegen gibt es ja jetzt schon die Apps und ich meine, guck mal, früher bei uns gab es einen Computerraum in der Schule. So, und in den Computerraum bin ich, glaube ich, weiß ich nicht, alle 4 Wochen war da mal eine Stunde drin und dann kannst du da irgendwas drauf rumklicken und also es war ja lachhaft, ne? Und das war natürlich auch, das ist jetzt natürlich auch schon, oh Gott, das ist jetzt auch schon bei mir schon 15 Jahre her. Und natürlich war es auch noch eine andere Zeit. Und ja, es hat immer gestunken im Computerraum, ja. Aber natürlich war es auch eine andere Zeit. Und es ist natürlich auch positiv, dass die Schulen jetzt auch sagen, so okay, ne, wir implementieren jetzt Tablets und so weiter in unseren Schulalltag. So, es ist natürlich auch so ein bisschen Goodwill, aber da hört es ja nicht auf. Also du kannst natürlich nicht einfach ein Medium implementieren und dann sagen, ja okay, jetzt haben wir unsere Pflicht getan. Weil klar lernen dann auch Kinder, die irgendwie vorher noch nichts mit Tablets oder Computern zu tun hatten, irgendwie so, ja, wie geht man jetzt damit um? Aber all das, was dazugehört, muss natürlich auch erlernt werden. Also eben dieses kritische Hinterfragen. Wie gehe ich damit um? Was für Medien gibt es alles überhaupt? Was kann ich damit alles machen? Was gibt es auch für Möglichkeiten und so? Das kannst du ja nicht einfach dann nicht machen. Das ist wie, als wenn du ein Kind irgendwie in die Küche stellst und sagst, hier, tob dich mal aus. Okay, das Kind kann bestimmt ganz viel Tolles lernen in der Küche. Nämlich, wie man irgendwie Sachen verrührt und wie man vielleicht irgendwie selbstständig ein Spiegelei macht oder so. Aber da ist auch ein heißer Herd und da sind auch spitze Messer und da sind auch ganz viele Sachen, wo sich das Kind verletzen kann. Oder, ich meine, du stellst das Kind ja auch nicht auf die Küchenplatte und sagst, so hier, guck mal, jetzt kannst du dich austoben und dann fällt das Kind runter. So, ja, aber in der Küche gibt es ja auch ganz viel, was das Kind lernen kann. So gefühlt ist es auch, wenn man dem Kind halt so ein Tablet hinwirft. So, hier, bitte, kannst dich mal austoben. Hat ja auch Vorteile. Ja, aber es hat auch ganz viele Gefahren. Und das muss man ja auch irgendwie berücksichtigen. Also,
so verstehe ich irgendwie so nicht. So schön beschrieben, sehr bildlich. Das hätte von mir sein können. Ich bin so begeistert.
Ja, aber es ist ja auch so gefühlt.
Ja.
Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, man darf die Medien ja auch nicht verteufeln. Das ist auch immer so eine Sache, die ich auch immer häufiger sehe, auch in diesen ganzen Mami-Blogger-Diskussionsdebatten. Die Verteufelung der Bildschirmzeit und so weiter, ja. Aber nochmal, Medien haben ja auch ganz viele Chancen. Also zum Beispiel TikTok. TikTok wird ja auch so verteufelt. Ne? Oh Gott, die Leute sind auf TikTok und keine Ahnung was. Ja, aber TikTok hat natürlich auch ein unfassbares kreatives Potenzial. Also schaut euch doch mal an, was da auf TikTok auch stattfindet. Da werden sich Tänze überlegt, da werden sich Choreografien überlegt, da guckt man, was kann man für coole Übergänge machen. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal auf TikTok unterwegs wart. Das sieht man ja auch ein bisschen jetzt auf Instagram Reels, ne, diese kreativen Übergänge. Ne? Also dann wird das Handy irgendwie auf den Boden gelegt und dann wird es hochgenommen und man ist auf einmal irgendwie in einem ganz anderen Land. Ne? Die Leute machen die Tür auf, machen die Tür zu, dann ist man irgendwie Raumwechsel und so. Es gibt ja auch unfassbar viele kreative Sachen, die man mit Medien machen kann. Und das ist natürlich auch Teil dessen, kreative Gestaltung. Ich finde ehrlich gesagt, als dieses ganze TikTok-Thema aufkam, davor gab es ja noch Musical.ly, ich weiß nicht, ob noch jemand sich an Musical.ly erinnern kann, ich fand das zuerst total cool, dass Kinder und Jugendliche da jetzt auch mal kreativ selbst etwas gestalten können, anstatt die ganze Zeit nur vor dem Computer zu hängen und sich was anzugucken, sondern dass die rausgehen, sich verabreden, irgendwelche Tänze sich überlegen kreativ gucken können und kreativ gestalten, Das ist doch viel besser, als wenn die einfach nur den ganzen Tag in irgendwelchen Chatrooms hocken und mit irgendwelchen Leuten chatten, sondern sich auch irgendwie, das ist, hat ja auch eine soziale Komponente. Also, was ich damit sagen will, ist, Medien sind ja nicht nur was Schlimmes, wovor man Kinder schützen muss, sondern es birgt ja auch ganz viel Möglichkeit und ganz viele neue Einnahmequellen auch. Also ich meine, guckt euch mal diese ganzen YouTuber an, die jetzt Millionäre sind. Das sind einfach auch Jugendliche gewesen, die es verstanden haben, die das Konzept für sich nutzen konnten, die eben da herausgefunden haben, okay, wie kann ich Videos gestalten, die Leute irgendwie sehen wollen. Haben daraus jetzt ein ganz neues Business erschaffen. Diese ganzen Content Creator, das ist ein neuer Business-Zweig, den es niemals gegeben hätte, wenn Jugendliche sich nicht mit diesem Medium auseinandergesetzt hätten und nicht versucht hätten, da irgendwas Cooles, Kreatives draus zu machen, womit man auch noch Geld verdienen kann. Also ich meine, das muss man ja auch mal anerkennen. Ne, natürlich muss man dann gucken, ne, da sollen Kinder einfach Videos von sich ins Internet stellen, wer kann das alles sehen, ne, ab wie vielen Jahren und so. Klar, das gehört auch dazu, aber bitte, ich möchte nur da appellieren, es hat so viel Chancenpotenzial. Und als dann die ganzen Marken und Firmen das für sich entdeckt haben, Product Placement, Werbung, Partnerships, Sponsoring, das sind alles riesige Werbeeinnahmen für Kunden und für Firmen, die es ohne smarte Jugendliche, die einfach das System geknackt haben, nicht gegeben hätte. So. Wollte ich nur noch mal kurzes Plädoyer, okay, was auch alles möglich ist. Also, deswegen, verteufelt das nicht immer so. Beschäftigt euch damit. Was ist da möglich? Was machen meine Kinder da? Haben die da vielleicht Spaß dran? Was kann das für einen Nutzen haben? Also, möchte ich nur appellieren.
Okay, danke dafür. Der kritische Punkt dahinter ist, dass jugendliche, minderjährige Menschen sich da eventuell, je nachdem, ja, Tänze halbnackt ausprobieren und das in einem Netz einfach eingespeist ist und nie wieder weggeht.
Ja. Also natürlich, das meine ich ja. Ja, klar. Ja.
Na, also man kann unfassbar kreativ sein und ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit meiner Tochter lösen werde. Keine Ahnung. Das wird wirklich eine ganz große Herausforderung sein. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich sie so lange limitieren werde, solange ich das kann. Da bin ich einfach sehr klar.
Und ja, aber hoffe, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also ich meine, man muss sich natürlich dann auch als Elternteil damit beschäftigen. Das ist halt einfach genau so. Man darf nicht die Augen davor verschließen. Ne, du musst wissen, welche Accounts dein Kind hat auf Social Media. Das musst du wissen, wenn das Kind noch jung ist. Natürlich würde ich auch eine Altersgrenze sagen. Und es gibt auch da Möglichkeiten. Du kannst auch ein privates Profil machen beispielsweise. Du kannst kontrollieren, wer die Follower von deinem Kind sind. Du kannst kontrollieren, was dein Kind für Videos hochlädt. Ne? Nicht jeder Tanz ist halbnackt und sexuell. Gibt es natürlich auch. Aber manche Sachen sind auch einfach spaßig und harmlos. Ne? Natürlich muss man dem Kind dann erklären, wenn du das jetzt hochlädst, kann das jeder sehen. Da gibt es auch ganz viele Gefahren, dass die nicht jede Nachricht annehmen sollten, die bekommen, weil da auch irgendwelche Pädophile sind oder irgendwelche Creeps oder irgendwelche Leute, die einem was Böses wollen. Das muss man natürlich alles mit den Kindern besprechen. Das gehört natürlich dann auch dazu. Ja, und dann sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Also wie soll man jetzt damit umgehen, wenn sein Kind jetzt irgendwie mit einem Medium um die Ecke kommt, mit einem Handy, mit TikTok, mit Instagram oder sonst was so und du stehst jetzt da und sagst, okay, what the fuck?
Ja, also hier ein paar Tipps, liebe Eltern. Das hast du eben auch schon gesagt, sprecht bitte offen über die möglichen Risiken und überlegt gemeinsame Regeln. Du möchtest einen Instagram-Account, alles klar. Ich habe Angst davor. Das und das sind die Risiken, wie du eben schon gesagt hast, Mimi. Wie können wir das denn machen, dass wir beide ein gutes Gefühl damit haben? So, ne? Du hast auf jeden Fall privat. Ich habe auf jeden Fall Zugang damit drauf. So, es ist schon so, dass viele YouTuber auch gegen den Rat ihrer Eltern halt YouTube-Star geworden sind, weil die, ich glaube, eine, die ich ganz gut finde, ist Sascha, die sagt halt auch, ne, also als ich meinen Eltern damals gesagt habe, dass ich das jetzt hauptberuflich machen will, da haben die nur mit den Händen über den Kopf geschlagen und haben gedacht, was, damit kann man auch kein Geld verdienen. So. Und das ist, ein Punkt, ne, dass man sich natürlich, also wenn man davon Ahnung hat, dann sollte man sich davon nicht abbringen lassen. Aber es wäre natürlich schöner, wenn man das mit seinen Eltern zusammen machen könnte. Und da geht es auch um Co-Learning. Also lasst euch das von euren Kindern zeigen. Hey, was machst du denn da gerade? Hey, was ist das denn, was dich da gerade so interessiert? Wie recherchierst du das denn? Wo recherchierst du das denn? Wenn ihr euch da einfach sagt, nö, finde ich total kacke und unterstütze ich nicht, habt ihr halt auch nicht einen Einblick und könnt da auch nicht intervenieren, weil die Kinder dann eh das Gefühl haben, ja, Mama und Papa haben eh keinen Plan und interessieren sich eh nicht, also mache ich mal. Das heißt, zeigt Interesse an den neuen Medien eurer Kinder und interessiert euch auch daran, was sie interessiert. Wen gucken die sich an? Wer ist das für ein YouTuber? Was ist das für ein TikToker? Was redet der denn da? Es gibt momentan eine tolle Werbung für Jugendschutz im Internet. Ich glaube, das habe ich dir auch geschickt, ne, Mimi? Wo dann so eine Frau am eine davon ist schon super alt, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Da macht eine Mutter eine Tür auf und dann kommen dann so verschiedene creepige Personen rein. Einer mit einem Gewehr, eine halbnackte Frau, einer mit Drogen und zum Schluss ein Pädophiler, ne, und nimmt dann so die Kleine mit. Und dann steht dann da drunter, im realen Leben würden sie ihre Kinder schützen. Warum machen sie das nicht digital? So. Also sehr krass. Und ich glaube, ich habe dir letztens auch was geschickt. Da war da eine Frau, die hat dann so ein paar Plakate gehabt oder so ein paar Flyer gehabt und dann hat die gesagt, so, was magst du denn gerne? Und dann so, Mädchen sind doof. Ah, super, Frauenhass. Hier, guck mal, kannst du dir schon mal angucken, wie kacke Frauen sind? Dafür haben wir auf jeden Fall auch was. Was machst du denn sonst noch? Ballerspiele, kein Problem. Und hatte dann so verschiedene Flyer, wo die Kinder halt dann da quasi abbiegen können und abdriften können. Und die Eltern waren total überrascht darüber, dass den Jungen irgendwie so eine Kleinigkeit schon so was Großes sein kann, weil die gar nicht wussten, was ihn beschäftigt. Das war natürlich auch sehr provokant und plakativ, aber genau so ist das halt. Ihr müsst wissen, was eure Kinder interessiert, was die gerade beschäftigt. Und da gehört halt Interesse, aber auch Kontrolle dazu. Es geht auch ganz, ganz wichtig am Anfang um Begleitung. Also limitierte Einstellungen, bitte. Es gibt bei jedem Smartphone Möglichkeiten. Wir haben so Family Link, aber Apple hat auch so einen Family Account, wo man das halt limitieren kann. Das gibt dann auch viel Gesprächsstoff. Das heißt, wenn meine Tochter, ich sag jetzt mal irgendwie was, eine Pornoseite sich angucken wollen würde, dann würde ich das auf mein Handy sehen und dann könnte ich mit ihr auch darüber sprechen, was sie sich denn da angucken wollen würde. Und es ist dann eben nicht so, dass man keinen Einfluss darauf hat. Dann hast du eben auch schon gesagt, Aufklärung über Regeln im Netz. Keine Fotos, die nicht vorher gesegnet worden sind. Datenschutz ganz wichtig. Wenn das einmal hochgeladen ist, dann kriegst du es nicht mehr runter. Ne? Worauf muss man achten? Nicht jede Nachricht beantworten. Bla bla bla. Es gibt ja auch super viel Cybermobbing, ja, bei Instagram und überall diese Hassnachrichten. Wie kann man die Kinder davor schützen, wenn man wirklich die darin unterstützen will, dass die irgendwie sich eine Plattform aufbauen, wenn es denn so ist? Dann vertrauensvoller Partner zu sein, das bedeutet, nicht alles bemeckern und nicht alles kleinreden und nicht das abwerten. Ach, das ist doch eh nur alles Scheiß. Und die, mein Gott, hast du wieder einen neuen TikToker? Oh, die reden doch eh alle nur Müll. Sondern eher sich hinsetzen und sagen, ja, okay, was sagt der denn? Lass uns doch mal darüber sprechen. Hm, wie siehst du das denn? Ja, ich sehe das so. Das ist natürlich was ganz anderes. Da gehen wir auch schon wieder in Beziehung versus Erziehung. Ne, man muss mit einem 13- und 14-jährigen Jugendlichen, kann man nicht einfach mehr sagen, nö, machst du nicht und fertig. Da muss man eher in Beziehung gehen. Den Überblick behalten, was das Kind im Netz macht und selbst Vorbild sein. Bei uns gibt es zum Beispiel die Regel, beim Essenstisch sind die Handys weg. So. Und ich hoffe, dass uns diese Regel, die die Kinder schon von klein an kennen, irgendwann auch nutzen wird, wenn die irgendwann Smartphones haben, dass das einfach sehr klar ist. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Manchmal fragt meine Große mich irgendetwas und dann gucke ich dann in meinem Handy und dann sagt die Kleine dann auch direkt schon, Mama, Handy vom Tisch. So.
Das sagen die ja zu mir auch, wenn ich da bin.
Genau, genau, das finde ich auch
sehr
gut.
Wenn ich dann am Tisch sitze und irgendwas nachgucken will, Mimi, Handy vom Tisch, okay,
ja, hast du recht. Genau, also das finde ich auch sehr, sehr gut und da geht es halt auch um Vorbild sein. Wenn ich aber gerade was am Handy mache und meine Kinder kommen zu mir, lege ich das Handy weg und gucke sie an. Das hoffe ich, dass meine Kinder das dann irgendwann früher oder später dann auch machen. Nach mehrfachen. Hallo, erstmal die Hoffnung stirbt zuletzt und zweitens.
Mit 14, da macht die das bestimmt sofort, klar.
Nein, nicht sofort, aber ich hoffe schon, dass es irgendwann dann soweit ist. Und was einfach super wichtig ist, finde ich, klare Regeln, wann und wie lange. Meine Kinder würden niemals auf die Idee kommen, über Tag einfach sich das Tablet zu nehmen. Also die Kleine ist jetzt so eine kleine Zockerin, ne? Die haben abends, haben die Möglichkeit, Fernsehen zu gucken oder irgendwelche Spiele zu spielen auf dem Tablet. Die Zeit wird dadurch nicht verlängert. Also entweder so guckt ihre Serie oder sie macht in der Zeit irgendetwas anderes. Das ist mir egal, das sind Medienzeiten. So. Und das ist ganz klar, das ist auch nicht zu diskutieren. Und meistens macht sie Hälfte, Hälfte.
Mhm.
Und im Auto darfst du dann Hörspiel hören. So, okay. Ja, und wenn wir längere Fahrten machen, dann dürfen die dann auch mal was gucken. Das ist auch in Ordnung. Aber das war's. Also, das ist ganz klar geregelt. Da gibt's auch, und ganz klare Regeln bin ich immer ein großer Fan von, weil da gibt's auch keine Diskussionsgrundlage. Es gibt so eine Empfehlung, so von Experten. Das ist die 3-6-9-12-Regel. Mimi, ich sag sie dir jetzt und ich bin gespannt auf deine Meinung im 21. Jahrhundert, ja? Also keine Bildschirmmedien unter 3, keine eigene Spielekonsole vor 6, kein Handy oder Smartphone vor 9 und keine unbeaufsichtigte Computer- oder Internetnutzung vor 12. Andere sagen kein Handy vor 11 oder 12. Also das ist so, aber die 3-6-9-12-Regel geht so. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, keine Bildschirmzeit unter 3, das ist, glaube ich, bei keinem Menschen in Deutschland wahrscheinlich so.
Nein, übertreib also nicht, kind, bestimmt.
Ja, okay, sagen wir mal bei vielleicht 1%. Also ich glaube, dass das Kind unter 3 gar keine Bildschirmzeit hat, das ist, glaube ich, schon sehr selten. Ich will das nicht beurteilen, weil ich da keine Ahnung von habe und ich keine Kinder habe. Deswegen weiß ich nicht, wie schwierig das ist, das umzusetzen. Ich glaube nur, dass das fast gar nicht stattfindet, dass ein Kind unter 3 gar keine Bildschirmzeit hat. Was war das nächste Alter? Die nächste
Keine
Altersstufe,
eigene Spielekonsole vor 6.
Ja, okay, eigene Spielekonsole, ja. Warum braucht ein 5-jähriges Kind eine eigene Spielekonsole? Verstehe ich nicht. Also, wofür? Spielekonsole ist natürlich jetzt auch so, was fällt unter Spielekonsole. Also ich glaube nicht, dass ein 5-Jähriger eine eigene PlayStation braucht. Fände ich übertrieben.
Oder eine Switch oder so.
Ja, also ich meine, eine eigene Spielekonsole ist ja immer so eine Sache. Ne? Natürlich schafft sich die Familie dann eine Switch an oder so und dann spielen die halt Familienspiele darauf mit 5. Oh, weiß ich nicht.
Dann war kein Handy oder Smartphone vor 9.
Ja. Ja, finde ich gut.
Und keine unbeaufsichtigte Computer- und Internetnutzung vor 12.
Ich finde 12 ein bisschen jung, tatsächlich. Unbeaufsichtigte Handy- und Computernutzung ab 12 finde ich ein bisschen jung. Einen 12-Jährigen alleine unbeaufsichtigt würde ich sogar fast noch ein bisschen hochsetzen. Aber ich habe auch keine Kinder. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich finde an sich ist das, also die Guidelines finde ich mehr oder weniger ja schon mal ganz plausibel, oder? Was sagst du?
Ich fände es eigentlich, also das meiste nicht praktikabel. Ist ja wieder schön theorisiert. Also, keine Bildschirmmedien vor 3. Also meine Kleine hat natürlich auch geguckt als Baby, wenn die Große auf dem Fernseher geguckt hat. Was soll ich denn machen?
Genau. Ja, ja.
Das ist überhaupt nicht praktikabel. Soll ich die dann wegsperren oder was?
Ja, also, das glaube ich auch, dass diese unter 3-Regel ist am unrealistischsten von den allen, finde ich.
Ja, also ich kann verstehen, was dahinter steckt, ne, weil das Gehirn einfach noch nicht in der Lage ist. Und ich sehe leider ja immer wieder in Einkaufswagen oder in Restaurants wirklich kleine Kinder, die dann ein Handy in der Hand haben und darauf was gucken. Das finde ich auch wirklich super, super gruselig. Und ich finde, das sollte es definitiv auf gar keinen Fall geben. Aber wenn mein wenn mein erstes Kind auf dem Fernseher irgendwas guckt, was soll ich denn da machen? Also, meine Kinder haben noch nie irgendwie was zum Essen gucken dürfen oder wenn wir einkaufen gegangen sind. Ich nehme die einfach nicht mit. Nein, aber das finde ich schon, das, wenn die das damit meinen, finde ich das total berechtigt. Aber ich finde, das sollte auch kein Fünfjähriger oder so. Ne? Aber ansonsten finde ich das total Banane. Dann keine eigene Spielekonsole vor 6. Wie du schon sagtest, entweder hat man eine Spielekonsole oder ja, ob jetzt ein 6-Jähriger eine eigene Spielekonsole braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich verstehe nicht, wie die auf die 6 kommen, aber gut.
Es ist halt so, es ist halt viel zu schwammig formuliert.
Ja.
Also klar kann die Familie eine Playstation haben. Es kommt ja darauf an, wie häufig das Kind vor dieser Playstation dann hängt. Also wenn das Kind dann eine halbe Stunde am Tag irgendwie da irgendein lustiges Hühnerspiel spielt, ja, okay, ist ja egal, so. Aber wenn natürlich das dann zu einem Zockerkind mutiert, was irgendwie 6 Stunden am Tag vorm Fernseher dann zockt, natürlich nicht. Also ich weiß nicht, warum Spielekonsole da jetzt so ein eigener Abschnitt ist, weil es ist ja am Ende trotzdem Bildschirmzeit.
Ja.
So.
Ja. Und kein Handy oder Smartphone vor 9. Okay, also ein Smartphone hat also verschiedene Zugänge, unter anderem Internet und kann WhatsApp. Das heißt, das sollte es nicht vor 9 sein. Aber eigentlich sollte es kein unbeaufsichtigter Computer- und Internetnutzung vor 12 sein.
Ich glaube, mit diesem Smartphone ist halt damit gemeint auch dieser Internetzugang.
Ja,
so habe ich das jetzt verstanden.
Ja, ne? Aber also da musst du es ja limitieren.
Eigenes Handy oder Smartphone vor 9 bedeutet, dass die Kinder dauerhaft ein Handy oder Smartphone bei sich haben, worauf sie dann halt Zugriff hätten. So limitiert, offensichtlich limitiert, weil die limitierte Version kommt ja dann erst mit 12. Ich glaube, das ist damit gemeint, glaube ich, dass die Kinder dann dauerhaft Zugriff auf ein Medium haben. Dass es immer da ist, dass sie es immer dabei haben und auspacken können und darauf rumdaddeln können. So habe ich das jetzt verstanden. Und da finde ich, dass ein 7- oder 8-Jähriger keinen dauerhaften Zugriff auf ein Handy haben muss.
Nee, ich finde das auch mit 9, ehrlich gesagt, noch ein bisschen früh. Also wir machen das ja jetzt mit Beginn der weiterführenden Schule. Und da habe ich ein ganz, ganz großes Problem mit dem Thema WhatsApp. Habe ich ein ganz großes Problem. Und ich finde es total doof, dass die Schule sich da auch aus der Verantwortung zieht und nicht sagt, okay, wir haben jetzt hier aber ein Chat-Möglichkeit, keine Ahnung, ja, irgendetwas, was man aber kontrollieren kann oder was wir anbieten. Weil mit dem WhatsApp, das ist eigentlich erst ab 16, ich weiß aber, dass das kommen wird, weil ne, viele werden sich darunter austauschen, da werden auch viele Infos über einen Klassenchat und über irgendwelche Schulsachen laufen. So. Dann hat mein Kind WhatsApp drauf und es ist aber eigentlich erst ab 16.
Aber warum hast du so ein Problem mit WhatsApp?
Ja, weil es halt, ich weiß halt noch nicht, da muss ich mich halt beschäftigen, inwieweit ich auch sehen kann, was meine Tochter dann da macht. Also Cybermobbing und ich habe ja schon krasse Sachen erzählt, habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, wie in der Grundschule da einfach massive Cybermobbing Sachen gelaufen sind und die gesagt haben, geh sterben oder du fettes Stück oder keine Ahnung was, also richtig ekelhaft und ich mein Kind natürlich davor schützen möchte.
Also du meinst quasi, dass andere Klassenkameraden Zugriff auf den Chat haben mit deiner Tochter und da dann irgendwelche Sachen schicken können?
Naja, wenn wir einen Klassenchat haben, klar, natürlich. Und ich kenne auch einige Jugendliche, die einfach in random WhatsApp-Gruppen drin sind, wo die Hälfte einfach gar nicht kennen.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was ich schon häufiger gehört habe, dass sie dann mit irgendwelchen tausenden Gruppenmitgliedern irgendwo drin sind und dann kennt man sich nicht und ja, das habe ich auch schon mal mitbekommen, ja.
So, das heißt, auch das kriege ich nicht mit. Ne? Also, weiß ich noch nicht. Ich weiß, also wahrscheinlich werde ich mit ihr irgendeine Regel vereinbaren, dass ich da ab und zu reingucken kann oder so, denn bitte fresst mich nicht auf. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich da mal reinfühlen, wie das ist. Es kommt auch von Kind zu Kind natürlich unterschiedlich drauf an, auch was ich überhaupt über meine Limitation sehen kann. Ich kann die einzelnen Chats ja nicht sehen. Und es ist keiner, also wenn in einem Klassenchat bei WhatsApp die Lehrerin mit dabei wäre oder irgendeiner, keine Ahnung, der dann noch ein Auge drauf hätte, wäre das ja noch was anderes. Aber die können ja da machen, was sie wollen. Und das ist halt richtig heftig. Ich habe schon richtig kranke Stories gehört mit irgendwelchen Mutproben und die haben sich dann gegenseitig die Arme aufgeschlitzt und oder haben irgendeine Scheiße getrunken und das ging halt alles digital, ne? Über WhatsApp.
Ja, ich glaube auch, selbst wenn die Lehrerin in dem Klassenchat ist, ist ja scheißegal. Wenn die die Nummern von dem jeweils anderen haben, dann machen die einfach eine neue Gruppe auf oder machen dann schreiben ja. dann privat ja, oder so. Das ist ja, ja, das ist ja komplett egal. Also ich glaube, irgendwann kannst du halt nicht mehr alles kontrollieren, ne? Ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du auch nicht mehr die Handys kontrollieren oder kannst auch nicht mehr limitierten Zugang nur noch geben zu Fernsehen, zu Computer oder Tablet oder so. Deswegen ist die Vorarbeit, denke ich, total wichtig, dass man so früh wie möglich anfängt, die Risiken zu besprechen, die Gefahren zu besprechen. Genauso wie wenn man kleinen Kindern erzählt, red nicht mit einem Fremden, steig nicht in fremde Autos. Das betet man Kindern ja auch schon ab einem frühen Kleinkindalter vor. Und genauso muss man es auch mit der Medienkompetenz machen, wenn es um Gefahren geht. Also schreib nicht mit Leuten, die du nicht kennst. Nicht jeder, der sagt, er heißt Maggie und ist 12, ist wirklich Maggie, die 12 Jahre alt ist. Das kann auch jemand sein, der sehr viel älter ist. So, hinterfrag das, was du, wenn du dir unsicher bist, dann kannst du mit mir darüber reden. Wenn irgendjemand dich beleidigt, so. Weil irgendwann kannst du es nicht mehr kontrollieren.
Nee, genau.
Und deine Kinder werden auch Sachen im Internet machen, die du nicht weißt, die du auch scheiße finden wirst. So, das ist einfach so. Ich habe auch mit 17 oder, nee, war ich da 17? Wie alt war ich da? 15 oder 16? Habe ich auch über Wochen mit irgendeinem Typen geschrieben, der irgendwo in Niedersachsen gewohnt hat, weil wir uns über irgendeine Schüler-VZ-Gruppe kennengelernt haben. Ja. Und dann haben wir einfach wochenlang gechattet. So. Das war harmlos, aber es hätte auch nicht harmlos sein können. So, und Mama und Papa hatten keine Ahnung. Die hatten sowieso wenig Ahnung von dem, was wir gemacht haben, als wir Teenager waren. Also ich glaube, gerade bei mir kam das ja erst so richtig auf mit dem ganzen Social Media und mit Facebook und so. Und ehrlich gesagt, Mama und Papa hatten keine Ahnung.
Ja.
Ich hatte dann irgendwann meinen Laptop und da war ich dann, hab dann irgendwelche Sachen irgendwo hochgeladen. Ich hatte ja auch irgendeine Website. Kennt ihr noch die Zeit, wo alle Leute eine Website hatten?
Eine Website hatten,
es
ja,
war
klar.
Strange.
Ja.
Ja, aber da habe ich dann auch irgendwelche Fotos hochgeladen und so. Und ich hatte keine Ahnung. Aber Mama hatte auch keine Ahnung und Papa hatte auch keine Ahnung. Und die hatten auch gar keine Ahnung von den ganzen Gefahren und so. Also ich glaube, wir sind jetzt in der komfortablen, in Anführungszeichen, Situation, dass wir aufgeklärt sind über die Risiken. Vor 10, 15 Jahren war noch niemand aufgeklärt. Und da hat man die Kinder einfach so ins Internet gelassen, weil man keine Ahnung hatte, was da los ist. Wir haben jetzt das Glück, dass wir einigermaßen wissen, was da abgeht und die Kinder deswegen da auch vorbereiten können. Deswegen sollten wir das nutzen und wir sollten keine Angst davor haben, sondern wir sollten es quasi direkt angehen und nicht so, oh Gott, okay, hoffentlich benutzt mein Kind nichts im Internet. Nee, mein Kind würde das sowieso niemals machen. Und
ja,
diese ganzen
genau.
Sachen, die man sich dann vorsagt, weil man keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen oder das dem Kind nicht zutraut oder so. Doch, eure Kinder machen das auch. Euer Kind ist vielleicht der liebste Engel auf Erden. Und ihr glaubt, dass das Kind niemals irgendwie, nee, das, mein Kind würde das nicht machen. Die würde niemals mit irgendjemandem Fremdes schreiben. Doch, doch. Das würde die machen, wenn sie es nicht besser weiß. Also seid nicht naiv. Beschäftigt euch damit, wirklich. Und verteufelt es nicht, wie du eben auch gesagt hast. Wenn ihr das von Anfang an verteufelt und sagt, ja, das ist eh voll die Scheiße und bla und ne, ach, keine Ahnung, was soll das denn alles bringen? Glaubt mir, eure Kinder werden nicht zu euch kommen, wenn irgendwas ist.
Genau.
Weil ihr
genau,
versteht das eh nicht.
Ja.
Weil wenn euer Kind euch erstmal die Plattform erklären muss, bevor es mit dem Problem zu euch kommt, dann ist es schon vorbei. Wenn ihr sagt, ja, auf TikTok in dem Privatchat von bla bla bla, keine Ahnung, was hat jemand das? Und gesagt, hä, TikTok, wie denn Privatchat? Hä, warte mal, zeig mal, wie denn, hä? Ja, dann
wird das Kind mit Sicherheit nicht zu euch kommen. Wenn ihr aber schon Bescheid wisst, ach so, in dem privaten Kanal auf Telegram, ach so, ja klar, zeig mal her, ja, da musst du doch da, das ist doch eine ganz andere Gesprächsgrundlage.
Ja, und die wollen erst recht nicht wissen, kein Teenager auf der Welt will hören, ja, ich hab's ja doch gesagt.
Und natürlich ist es schwierig, das kann ich auch verstehen, dem Kind dann irgendwie oder dem Jugendlichen zu sagen, ja, häng mal nicht so viel am Handy und so, ne, weil jeder von uns hängt am Handy und die Kinder sehen das auch, dass wir auch viel am Handy daddeln. So, und deswegen ist es natürlich auch immer ein bisschen ja, kritisch zu sagen, ja, häng nicht so viel am Handy, wenn die sagen, ja, Mama, du hast doch selber die ganze Zeit das Handy in der Hand. So, dann kannst du auch nicht argumentieren, ja, aber ich lese Nachrichten oder nein, du bist am Handy. So. Und das Kind kann es nicht differenzieren. Es ist dem Kind doch scheißegal, was du darauf machst. Und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema Mediensucht. Das muss man kritisch hinterfragen, auch bei sich selber. Also ich merke das auch schon bei mir, dass ich verdammt fucking viel Zeit auf Instagram verschwende. Und da rumscrolle und Leute, diese Apps sind dafür designed, dass man hängen bleibt. Warum gibt es denn diese Scrolling-Option? Warum blinkt denn alles? Warum kann man überall klicken? Warum hat man immer kürzeren Content? Leute, wir haben darüber ganze Seminare gemacht, kurze Videos, weil man dann hängen bleibt. Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist sowas von krass gesunken. Man braucht immer einen neuen Impuls, immer einen neuen Impuls, immer einen neuen Impuls. Deswegen werden diese Videos immer kürzer. Deswegen können manche Kinder und Jugendliche im Unterricht nicht mehr aufpassen, weil sie überhaupt gar keine Fähigkeit mehr dazu haben, 45 Minuten sich irgendwas anzuhören, was über ein Thema geht. Die brauchen neue Impulse, neue Impulse, neue Impulse und immer dieses zack neu. Scroll, neues Video. Hoch, 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 immer was Neues, immer was Neues. Das ist dafür designed, dass man da nicht von wegkommt. Und das muss wirklich jeder von euch kritisch hinterfragen. Und bei Kindern besonders.
Absolut. Mimi, du bist heute, gehst heute richtig in deiner Kompetenz als Medienfachfrau auf.
Ja, wirklich, hätte ich auch nicht gedacht, aber das ist halt ja mein Beruf.
Ja, genau. Ja, genau, das ist das. Absolut. Wenn unsere Kinder irgendwann irgendein Medium haben wollen, ich werde mir das definitiv auch runterladen, um das herauszufinden.
Ja, musst du.
Was das,
ja.
Was das ist. Ne? Also wirklich, ja. Und das auch, das ist, ich muss... Manchmal ist das so, dass ich sage, okay, 10 Minuten mache ich jetzt Instagram und dann stelle ich mir einen Wecker, weil ich meine, ich habe so viel zu tun am Tag, ich kann das gar nicht den ganzen Tag. Und das Witzige ist, dass ich den ganzen Tag so auf Spannung bin und ja gar nicht viel im Handy sein kann, dass ich das abends nutze, um abzuschalten. Und mein Mann legt sein Handy dann abends tatsächlich immer an die Ladestation und ich bin dann abends noch dran. Ich schreibe mit meinen Freundinnen, die dann auch Zeit haben. Ich bin dann im Internet oder ich habe über den Winterblues immer ein Spiel, was ich dann spiele. Das habe ich im Sommer nicht. Das hat mein Mann letztens auch gesagt. So was spielst du nur im Winter? Ja. Das mache ich dann abends, während wir noch was gucken. Und darüber regt er sich natürlich berechtigterweise total auf. Aber das ist für mich dann wirklich dämliches Abschalten. Und das muss ich auch limitieren tatsächlich. Das muss ich auch. Oder wenn wir zu vierten Film gucken, den ich aber schon kenne, wie oft meine Tochter dann zu mir sagt, Mama, mach das Handy weg. Dann denke ich, ja, ich kenne den Film doch. Ja, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ja, okay. Ja, tue ich das Handy weg. So. Und dann vibriert meine Uhr und dann gucke ich dann doch nochmal drauf. Also ich erwische mich da selber. Absolut. Ich versuche stetige Besserungen für meine Kinder. Die große Problematik ist natürlich die der eventuellen Mediensucht. Also ich werde jetzt nicht viel über Sucht an sich sagen, weil wir haben ja eine eigene Folge darüber. Ja, ich will nur kurz anteasen, was bei der Mediensucht einfach nochmal schwieriger ist und auch später, was ihr tun könnt, wenn ihr das Gefühl habt und auch wie man das verhindern kann. Also Gründe könnten zum Beispiel sein Aufbau eines zweiten Lebens oder Flucht vor dem Problem in der realen Welt. Was kann man dagegen tun? Guckt euch euer Kind an, redet mit eurem Kind und achtet darauf, ob das Kind sich verändert hat. Und guckt, was das Kind guckt. Ja? Wenn es auf einmal anfängt, irgendwelche, keine Ahnung, Neonazi-Inhalte zu gucken und auf einmal extrem links oder extrem rechts zu werden oder ganz, also das müsst ihr einfach mit auf dem Schirm haben. Ihr müsst wissen, woher das kommt.
Boah, aber das stelle ich mir aber auch verdammt schwierig vor.
Voll.
Gerade wenn es ins Teenageralter geht. Wie willst du, ich meine, ab einem bestimmten Alter kannst du nicht mehr kontrollieren, was dein Kind konsumiert.
Nein.
Und gerade bei solchen extremistischen Inhalten
wissen die Kinder und Jugendlichen ja meistens selber, dass es irgendwas verboten ist, dass es irgendwas, und dann klicken sie ganz schnell weg, wenn Mama reinkommt. Dann sagen die, ja, was hast du denn da geguckt? Ah, ich war hier nur gerade oft wegen der Schule, bla. Also, oh, das stelle ich mir echt schwierig vor. Echt schwierig.
Das ist es, aber ich habe jetzt auch mehrere Podcast-Folgen und auch Dokumentationen über Ex-Neonazis gesehen und gehört. Und alle Aussteiger sagen, dass kein Mensch auf einmal, der nicht in so einem Umfeld groß geworden ist, ohne Grund extrem wird. Irgendeinen Grund gibt es immer. Es gibt immer Gründe. Alle haben das gesagt. Alle haben gesagt, die einen Gründe waren größer, die anderen Gründe waren kleiner. Und da muss man die Kinder einfach anders im Blick haben. Ja, auch wenn die am Handy sind, wenn die anfangen, sich zu verändern, redet mit euren Kindern, guckt nach den Gründen. Was anderes bleibt mir auch nicht übrig, wenn meine Tochter auf einmal anfangen würde, sich den Kopf zu rasieren. Und es ist einfacher, neue Freunde zu finden und die Erfüllung von Bedürfnissen nach Herausforderung und diese schnelle Befriedigung einfach. Ne? Du fühlst dich scheiße, in der Schule war es scheiße, deine Eltern verstehen dich nicht, zack, Instagram an und tschack, 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 tschack. Bei erfolgreichen Spielen werden Glückshormone ausgeschüttet. Wenn man aber sonst nichts viel Glückliches in seinem Teenagerleben hat und keine Eltern hat, die das vielleicht ein bisschen limitieren oder darauf achten, dann will man natürlich immer mehr solche Gefühle haben. Und es gibt so gewisse Verhaltensmuster, die eventuell auf eine Mediensucht hindeuten könnten. Und das ist, die größte Zeit im Internet, am Handy oder Videospiele können den Konsum nicht reduzieren, trotz der schädlichen Folgen, die schon sichtbar sind, ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Medium, unangenehme körperliche und emotionale Zustände, wenn Medium unerreichbar ist. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, so, wir essen jetzt hier oder wir machen einen Spieleabend und das kriegen die da schon gar nicht mehr hin. Die Nutzzeiten werden immer länger. Ich hatte mal einen Jugendlichen, der war so ein Crack, der hat das WLAN-Passwort geknackt, der hat die Codes bei den Eltern geknackt und der hat immer seine eigene Mediezeit nach oben verlängert. Bis die Eltern das gecheckt haben, weil die nicht halt ständig in den Account reingegangen sind, hat das Wochen gedauert. Die haben schon einiges richtig gemacht und wollten es limitieren, ne? Die sozialen Beziehungen und Hobbys werden vernachlässigt und das Ausmaß von Nutzung wird verheimlicht und runtergespielt. Es gibt so eine App, da kann man sehen, wie viel Bildschirmzeit man am Tag hat. Das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, um sich selber mal zu regulieren.
Ja, das zeigen die Smartphones ja inzwischen selbst an. Also da brauchst du ja gar keine App mehr für. Das
echt?
Kannst du einfach in den Einstellungen nachgucken. Ja.
Echt? Ja, Leute, ich erzähle euch was über Medienkompetenz, hör mal.
Ja, genau.
Ich habe noch viel zu lernen. Ja, ich bin da, wie gesagt, mein Mann und ich, wir sind da beide wirklich keine Cracks für. Und die möglichen Folgen von Mediensucht sind halt verstärktes Gewaltverhalten bei hohem Konsum gewalttätiger Inhalte. Und nein, nicht jeder, der ein Ballerspiel spielt, wird irgendwann einen Amoklauf machen. Aber... Ja, das ist ja, war ja früher auch, ne, so, dass
Counter-Strike ganz viele
andere,
und
genau,
ja, ja.
Hat noch ganz viele andere Komponenten, aber es ist natürlich schon so, egal welches Medium man benutzt, also bei uns in der Kita damals war es Ninjago, ganz furchtbare Serie, finde ich, weil die da kämpfen und keine Ahnung was machen und die Jungs natürlich Ninjago auch in der Kita gespielt haben und dann angefangen haben, die Mädels zu vermöbeln. Okay, ja, natürlich. Woher kommt's denn? Woran hat es denn gelegen? Ja. Schlechte Leistungen in der Schule, unrealistisches Körperbild. Tja, da sind wir bei Social Media. Essstörung. Also, man möchte da größer, da kleiner, da mehr, da weniger und vergleicht sich mit anderen. Und das ist das Tödlichste, was man machen kann im Teenageralter, weil ich kenne keinen Teenager, der super zufrieden mit sich ist. Oder man wird halt durch diese Trägheit und durch dieses wenige Bewegen einfach auch übergewichtig.
Gott sei Dank gibt es ja jetzt auf Social Media schon so eine mini kleine Gegenbewegung.
Ja, voll gut.
Ne, die zeigt irgendwie nicht alles, was auf Social Media passiert, ist real. Ne?
Ja.
Und dann zeigen die irgendwie das Gesicht mit dem Filter und ohne den Filter. Und das ist ja Gott sei Dank. Und das ist ja immer so. Ne? Irgendwas Neues kommt, dann ist erstmal alles toll. Und dann merkt man, oh fuck, es ist doch nicht so toll. Und dann gibt es eine Gegenbewegung. Das ist ja bei allem so. Und das ist bei Social Media Gott sei Dank inzwischen auch so. Aber ich glaube, bei 14-, 15-Jährigen ist das egal. Also ich glaube, es ist natürlich gut, dass sie das dann auch sehen, aber viele können es ja dann trotzdem nicht differenzieren.
Naja, und du musst halt auch, und das habe ich mit, also das habe ich schon mit meiner Tochter gemacht, du musst halt auch der die Möglichkeit geben, diese Contents kriegst du ja nicht einfach so. Das ist ja bei Social Media so, bei Instagram zum Beispiel. Ich klicke ein Pferdevideo an, hast du da letztens auch gesagt, boah Sarah, hör mal auf, du weißt nie, in welchem Instagram-Account du bist. Hier kommen die ganze Zeit bei hinter jeder Tür kommen irgendwelche Pferdevideos. Ja, klar. Dann denke ich dann so, oh, und dann gehe ich dann da drauf, oh, und dann gehe ich dann da drauf, ja, und ich vercheck's
halt. Ja, vor allem, du schickst mir auch Reels von unserem Podcast-Account. Wo ich dann denke, Sarah, du bist gerade im Podcast. Oh, stimmt. Upsi. Also ja, Leute, wir können euch trotzdem was über Medienkompetenz sagen. Bitte.
Im pädagogischen Sinne, Leute. Im pädagogischen Sinne.
Ich glaube, ich bin heute hier eher die Expertin.
Ja, wir sind ein gutes Team. Tatsächlich, weil du viel mehr Ahnung hast von so Mediengedöns. Und ich ja auch von deinem Wissen schon viel profitieren durfte. Und ich mache dann halt die psychologische Komponente dann auch mit rein.
Mhm.
Perfect. However perfect. Also was auch Folgen sein können, ist halt Realitätsverlust. Ach nee, das wollte ich noch sagen. Und ich habe das mit meiner Tochter, wie gesagt, auch schon gemacht, weil die halt sehr sportlich ist und dann auch mich gefragt hat, Mama, ist das Mädchen jetzt dick? Ist das Mädchen jetzt dünn? Wie gefällt dir der Körper? Und die wird halt jetzt in die 5. Klasse gehen. Und meine erste Reaktion war, darüber rede ich nicht mit dir, also in meinem Kopf. Und dann habe ich gedacht, was für ein Blödsinn. Die ist 9, das beschäftigt die jetzt, die fragt mich, ich muss mit ihr darüber sprechen. Und dann habe ich ihr verschiedene Bilder von Frauen gezeigt im Internet. Was ich schön finde, was ich nicht schön finde, worum es wirklich ankommt. Und habe ihr halt auch gute, kurvige Frauen gezeigt, die auch unfassbar attraktiv sind. Um nicht nur diese Body-Geschichte im Vordergrund zu haben. Und das musst du halt natürlich erstmal auf Instagram draufklicken, damit die diesen Content bekommen. Und das könnt ihr beeinflussen. Ihr könnt dann sagen, guck doch mal bei der, die ist doch voll cool. Guck dir nicht nur diese Mager-Models an oder die sagen, oh, heute habe ich wieder Offset, beste Blage, Diät-Scheiße. Also wirklich. Und das könnt ihr beeinflussen. Also Realitätsverlust auch in dem Sinne, ne, dass die einfach die Realität nicht mehr so anerkennen oder nicht mehr so sehen, sondern gefärbt immer durch diesen Social-Media-Filter. Dann siehst du die einmal, keine Ahnung, im Spiegel gucken, dann sagt die, nee, also keine Ahnung, gestern das Bild war super retuschiert und vielleicht lasse ich mir hier was machen und da was machen, weil die gar nicht mehr wissen, wie normale Frauen aussehen. Ey, 99% aller Frauen haben unterschiedlich große Brüste. Mhm. Also das muss man einfach mal so sagen, ja? Und nicht irgendwelche perfekt stehenden Brüste mit 40, wo die Nippel noch nach oben schauen. Also, nach 3 Kindern. Oder ein Sixpack, wenn man irgendwie den ganzen Tag arbeitet und keine Zeit hat, in die irgendwie, keine Ahnung, Sport zu machen. Dann Isolation vom Leben. Na, das ist klar, wenn man sich immer nur in dieser kleinen Bubble befindet. Ja, und dann können natürlich noch davon mögliche Folgen: Depressionen, Angststörungen, soziale Phobien, Schlafprobleme und Rücken- und Kopfschmerzen sein. Das sind so mögliche Folgen, Leute. Also, und nicht jeder, der öfters am Handy ist, hat halt direkt eine Mediensucht. Manchmal sagen die Eltern auch, boah, der ist total mediensüchtig. Und ich hatte einen Jungen, der hat das wirklich auch unfassbar gut gemacht. Der ist halt ein richtiger Crack und hat da wirklich auch versucht, sich was aufzubauen mit 16, 17. Und die Eltern haben es halt nicht nachvollziehen können. Der hat halt Spiele gespielt und dafür Geld gekriegt.
Okay.
Und das war halt, also das war richtig, richtig cool und die Eltern wollten das nicht unterstützen und ich habe mit den Eltern dann geredet, naja, wie könnt ihr das denn unterstützen und auch kontrollieren, so, dass ihr halt noch ein Auge drauf habt, weil der wird sich einen anderen Weg suchen. Er ist halt noch minderjährig, er braucht eure Unterstützung. Und die haben halt auch gesagt, naja, der hängt da 3, 4, 5 Stunden am Laptop oder am Computer und spielt da irgendetwas. Und er sagte, nee, ich bin nicht süchtig, ich arbeite. Ich versuche mir was aufzubauen. Und hat danach aber auch wirklich, hat sich mit seinen Freunden getroffen und ist rausgegangen. Also aus meiner Sicht hatte er jetzt auch kein Suchtverhalten, sondern ein exzessives Verhalten aufgrund eines Ziels.
Das ist schon interessant. Das ist schon interessant. Und das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe. es gibt natürlich auch ganz viele neue Chancen und Möglichkeiten aufgrund des Internets. Und dieser ikonische Satz von Angela Merkel, Internet ist für uns alle Neuland, so wo es das irgendwie schon 10 Jahre gab. Also das ist so sinnbildlich für Deutschland und auch so ein bisschen für die meiste Einstellung, für die Einstellung der meisten, wenn es irgendwas Neues gibt im Internet oder so, erstmal so, oh, nee, das ist alles schlimm und alles furchtbar und sollte reguliert werden und muss kontrolliert werden und muss restriktiert werden und so. Aber eure Kinder werden das so oder so machen wollen. Also nur weil ihr denen das verbietet, heißt es nicht, dass das Interesse dann auch sinkt. Sondern die denken sich nur, ah, okay, gut, jetzt muss ich das von Mama und Papa verheimlichen. Jetzt gehe ich halt, wenn Mama und Papa im Bett sind und schlafen, stehe ich halt heimlich nochmal auf und gehe nochmal an den Laptop.
Ja.
So. Oder, ja, ich gehe zu Sabrina spielen. Ja, wir sind im Garten. Aber dann geht sie nur zu Sabrina, weil Sabrina eben keine restriktive Handyzeit oder Computerzeit hat und hängt dann da am Handy und am Laptop. Und das wisst ihr selber auch alle aus eurer Jugend. Wenn ihr etwas machen wollt, dann werdet ihr das irgendwie machen. Auch wenn eure Eltern sagen, das ist scheiße und das finden die blöd und das dürft ihr eigentlich nicht. Und das ist bei Internet und Handy und Social Media genau das Gleiche. Deswegen embraced das doch. Also lasst euch doch darauf ein und versucht, dass ihr die Tür immer offen halten könnt, im wahrsten Sinne des Wortes, zu euren Kindern, was das Thema angeht, weil im Zweifelsfalle ist es dann zu spät. Und die sind auf irgendwelchen Plattformen, von denen ihr keine Ahnung habt, wo ihr überhaupt nicht wisst, was da möglich ist und was nicht und wer weiß, was noch alles kommt. Also guckt euch doch mal an, wie viele Plattformen es in den letzten 5, 6 Jahren allein gab, die gekommen sind und wieder gegangen sind und woraus sich was Neues entwickelt hat und so. Und wenn ihr da nicht up to date seid, das ist vielleicht nervig, aber dann werdet ihr irgendwann einfach ausgeschlossen von dem Prozess. So. Und dann heißt es auf einmal, oh was? Meine Kinder haben irgendwie die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten gechattet und wollen sich jetzt, haben sich sogar heimlich schon mit denen getroffen und ich wusste davon überhaupt nichts. Ja. Und dann steht er da. Also.
Ja. Also Tipps, die ich euch auf jeden Fall geben kann, wenn ihr das Gefühl habt, dass Medien ein Problem sind und Suchtgefahr besteht, ist, Wunder, oh Wunder, Gespräche führen, ruhig bleiben, ja, über
Kommunikation.
Ja, bitte keine Vorträge, bitte keine Vorträge machen. Wir haben hier mit hochlabilen Teenagern zu tun, ja, die da hochallergisch drauf reagieren. Das tue ich heute noch. Siehst du, Mimi, ich bin da doch jung geblieben.
Ja.
Versuchen, den Konsum zu beschränken. Aber wie du schon sagtest, keine strikten Verbote. Das ist überhaupt keine Lösung. Andere Beschränkungen vorschlagen und gemeinsam umsetzen. Was ich zum Beispiel extrem wichtig finde, und das werde ich auch so lange umsetzen, wie es geht, ist, dass die nachts dieses Handy nicht hat.
Mhm.
Also, weiß ich nicht. Ich kann mich gerne darauf irgendwann einlassen, dass ich dann sage, bis 23 Uhr, weil ich eh, wenn mein Mann schon schläft, immer noch Ewigkeiten wach bin. Je nach Alter können wir das gerne ausdehnen, aber warum müssen die nachts das Handy haben? Damit machen die dann nur Scheiße und schlafen einfach nicht. Und am nächsten Morgen kommen die nicht aus dem Bett. Also da wäre ich zum Beispiel sehr strikt. Aber von Anfang an halt, ne? Dann gemeinsam die Regeln aufstellen und konsequent verfolgen. Ja, also gemeinsam gucken. Macht das nicht einfach über die Köpfe hinaus. Sucht muss Einsicht haben. Wenn die erstmal so weit sind, dass die schon in der Sucht stecken, werden die sich nicht von euch einmal einfach das Handy abnehmen lassen. Ich hatte einmal eine Jugendliche, die ich einweisen lassen musste, weil die Eltern ihr das Handy abgenommen haben und die wollte mit dem Messer auf die los. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es nötig ist. Bitte immer wieder nach außen gucken, immer wieder objektive Leute dazu befragen, weil Eltern natürlich auch schnell in Sorge sind und emotional reagieren. Und damit es gar nicht erst so weit kommt, werde ich sage jetzt mal, was ich machen würde, ne, du kannst dich danach wieder auslachen, Mimi, würde ich von Anfang an halt klare Regeln absprechen und je nach Alter auch zusammen. Also jetzt werde ich das mit meiner Tochter mit Sicherheit nicht zusammen absprechen. Wenn ihr ein Handy kriegt, dann ist es für mich völlig in Ordnung, dass sie damit auch in gewissem Maße umgehen darf. So. Aber zum Beispiel dürfte sie nicht Social Media oder Nachrichten den ganzen Tag über empfangen und damit rumdaddeln. Ich würde bestimmte Zeiten mit ihr ausmachen, wo sie das dürfte für den Anfang. Und dann wäre es gut. Danach würde ich das Handy halt wieder sperren, dass es nicht möglich wäre. Ich würde Filter in der Suchmaschine aktivieren. Das haben wir jetzt auch schon bei dem Tablet gemacht. Und auch darüber aufklären, warum es wichtig ist, dass ich das mache. Dass ich das nicht mache, weil ich ihr nicht traue, sondern weil ich einfach dem Internet nicht traue und weil es schneller geht und man wirklich gut gucken muss. Ich würde die App-Downloads beschränken über so einen Family-Link oder so, ne? Und auch mit meiner Tochter jetzt schon sie informieren und auch kontrollieren, auf welchen Plattformen die Kinder unterwegs sein dürfen. Also wir haben so eine Google-Maschine für Kinder. Kinder-Google quasi. Es gibt ein paar, könnt ihr im Internet gucken, welche dafür auch wirklich gute Kriterien bekommen haben. Und darüber darf die von mir aus natürlich fragen, alles Mögliche. Alles Mögliche, was sie interessiert, das ist doch in Ordnung. Weiterhin würde ich die Freizeit und die Hobbys fördern und im Blick haben. Mir ist wichtig, dass meine Kinder auf jeden Fall ein Hobby haben, in dem sie sich bewegen. Welches ist mir egal, kann sich auch verändern. Mindestens eins. Und das soll auch weiterhin gefördert werden. Auch wenn die irgendwann im Laufe der Zeit natürlich mehr Handynutzung und mehr Medienzeit zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, dann auf jeden Fall in der Nacht definitiv Handyverbote. Und ich würde die auf jeden Fall, wenn die irgendwelche Apps oder so haben, wollte hier diese, die wollte jetzt irgendeine App haben, die hat gekostet, die musste sie von ihrem Taschengeld bezahlen. Damit sie halt auch weiß, dass das, ja, also ganz ehrlich, die hat ja Kohle, warum soll sie mir denn nicht anteilig was dazugeben? Warum müssen wir unseren Kindern denn alles bezahlen? Die haben ja gar keine Idee davon, weil das Geld ja einfach weg ist.
Ja, da müsst ihr auch vorsichtig sein, wenn eure Kinder irgendein Spiel spielen, wo man dann gegen Geld irgendwelche Punkte kaufen kann. Da gibt es schon ganz, ganz viele bisschen lustige Fälle, wo dann irgendwie das Google-Konto oder Apple Pay oder sowas einfach hinterlegt war. Und dann haben die da rumgedaddelt und auf einmal bekommt die Mutter eine Benachrichtigung: Vielen Dank für Ihren Einkauf von 500 Dollar.
Ja.
Weil oder da das Kind dann irgendwelche Goldmünzen oder so einen Scheiß gekauft hat, ja.
Ja.
Gut.
Ja. Oder als es noch keine Flats gab, so 500-Euro-Rechnungen an Handys.
Ja. Oh ja.
Das war ja auch krass.
Ja. Ja, also, dann ist das Kind halt auf den Internetknopf gekommen am Handy.
Und weißt du das damals noch?
Sehr teuer.
Ja, weißt du das noch? Nee, ne? Du nicht mehr, glaube ich, oder?
Doch, natürlich doch. Weiß ich das noch. Ich weiß doch, bei meinem Handy, als es noch SchülerVZ gab, da wollte ich nämlich unbedingt gucken, ob mein Crush mir schon geantwortet hat bei SchülerVZ, aber meine Laptop, beziehungsweise damals gab es noch gar keine Laptops, meine PC-Zeit war schon vorbei und ich hatte aber relativ viel Guthaben noch auf meinem Prepaid-Handy. Und ich so, okay, ich check vielleicht ganz kurz. Und dann bin ich wirklich aufs Internet gegangen und dann hat sich dieser Browser geöffnet auf meinem Handy und dann bin ich so www.schülervz.de, habe mich dann da eingeloggt, ganz schnell geguckt, habe ganz schnell die Nachricht gelesen, bin wieder raus und habe dann mit Sternchen 100 Raute ganz schnell mein Guthaben gecheckt und dann war es gar nicht so teuer, es waren irgendwie 50 Cent oder so und dachte mir so, hö, das geht ja voll, das weiß ich noch ganz genau weiß ich das noch.
Ich weiß noch, dass ich auf diesem Nokia 3310 Handy auf Internet draufgekommen bin, gedöns. Und dann hat das voll lange gedauert und ich habe es nicht gecheckt und mein ganzes Guthaben war weg. Und ich habe geheult und gezetert und Mama so, tja, dann weißt du ja wohl, was dir nächsten Monat nicht mehr passieren darf.
Jo, Pech gehabt, ja.
Ja, wirklich. Eiskalt, ey. Boah. Und weißt du, was mir immer passiert ist? Ja, random dreimal ist mir ja einfach immer, weil die so klein waren, die Handys, mein Handy ins Klo gefallen. Und ich musste immer Ewigkeiten warten, bis ich ein neues gekriegt habe. Mein erstes Handy mit 14.
Das ist auch einfach selten dämlich, echt.
Ja, wirklich. Ich war aber auch echt dämlich. Mein erstes Handy mit 14, Tränen geweint. Meinen ersten Crush angerufen. Weihnachten, ich weiß es noch. Es war unglaublich.
Das Erlebnis.
Ein unglaubliches Gefühl. Unglaubliches Gefühl, weil Weihnachten durften wir ja auch nie telefonieren, ne? Und nicht weggehen, so. Und das war so cool. Ja, und das Handy habe ich einfach 6 Wochen später verloren. Und dann musste ich bis zu meinem Geburtstag warten. Und das habe ich mir so fest vorgenommen. Und das Handy hatte ich, glaube ich, ein halbes Jahr, da ist in die Kloschüssel gefallen. Ich weiß auch nicht, ey. Keine Ahnung. Ich habe es echt nicht extra gemacht.
Du hattest da einfach auch irgendwie Pech. Aber ja, auch das, also ich finde es auch irgendwie lustig. So früher hat man ja auch schon Mittel und Wege gefunden, dann irgendwie das System auszutricksen oder so. Ich weiß noch, weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber wir haben dann irgendwann die Mailbox für uns entdeckt, weil man konnte nämlich, wenn man die Handynummer quasi eingibt, genau, man konnte dann nämlich, wenn man die Handynummer eingibt und dann irgendwie noch so ein, zwei Nummern Zusatz oder so, ist man direkt auf die Mailbox von demjenigen gekommen.
Ja, das war so schlau waren wir damals noch nicht.
Und dann haben wir uns einfach auf die Mailbox immer gesprochen und das war dann wie eine Art Sprachnachricht und das war kostenlos. Weil wir nämlich eine Telefonie Flat hatten damals schon. Und deswegen konnte man dann direkt die Mailbox anrufen und konnte dann Ewigkeiten auf die Mailbox labern. Und das waren quasi Sprachnachrichten von vor 15 Jahren, Leute. Ja.
So cool war ich nicht.
Ja. Und was ich damit sagen will, damals gab es noch kein Social Media und gar nichts. Und wenn wir damals schon auf so komische Crack-Lösungen gekommen sind, dann machen das die Kinder heute erst recht. Also deswegen, ihr müsst da echt versiert sein, ne? Wenn ihr dann irgendwie die Chat-Funktion ausgeschaltet habt, ja, dann gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, wenn man dann nicht den Chat nutzt, sondern direkt ein Foto und dann kann man da eine Bildunterschrift einfügen und dann, also da gibt es alles Mittel und Wege, Leute. Ihr müsst da echt gucken, weil eure Kinder sind auch einfach kleine Wiesel, die sich da durchwieseln und reinfuchsen und viel mehr Ahnung haben werden als ihr. Das ist ja nun mal leider so.
Definitiv, definitiv. Also ja, deswegen, ich kann das nur bestätigen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich bin gespannt, welche Hate-Nachrichten wir bekommen.
Ja. Ja, es ist halt sehr kontrovers. Ja,
ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich, ganz ehrlich, Real Talk, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen werde. Ich weiß, dass ich wie immer voller Angst bin und versuche, mein Bestes zu geben. Und ja. Auch das wird nicht reichen und ich werde wahrscheinlich viele Diskussionen mit meinen Töchtern damit führen. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass dadurch, dass sie so unterschiedlich sind, dass ich nicht ruhiger werde, wenn die Jüngste dann kommt. Aber die wird mich dann so dermaßen in die Tasche stecken mit ihrem Know-how.
Ja.
Dafür habe ich ja dann dich
aber. Das kann schon passieren. Ja. Ja, wenn ich da dann auch immer noch so versiert bin, mal gucken. Ich meine, auf TikTok bin ich ja auch nicht so richtig. Also ich kenne TikTok, ich war da schon ein paar Mal, aber so richtig kennen tue ich die Plattform jetzt auch nicht. Aber ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach Desinteresse. Also einfach so tun, als wenn es kein Problem nicht, ne? gäbe und es wegignorieren. Ich glaube, das ist echt das Schlimmste, was man machen kann. Und ich, ganz ehrlich, ich wäre lieber die peinliche Mama, die irgendwie einen Account hat auf TikTok und, weiß ich nicht, dann das Kind damit nervt, anstatt die Mutter zu sein, die keine Ahnung hat und es ausklammert. Also
ich habe auch schon ein paar Eltern kennengelernt. Das war auch total süß. Ich meinte dann so, ja, ihre Tochter ist 13 und hat schon Instagram. Dann sagt die, ja, Frau Kutsch, aber ich bin mit der befreundet. Ich sehe immer, was die macht. Mhm. Habe ich gesagt, Frau Müller-Meyer-Schmidt, Sie wissen schon, dass die mit Sicherheit einen anderen Account hat. Was? Wie? Ich so, die wird nie im Leben alles posten, was Mami sehen kann. Niemals einfach. Das haben wir damals noch. Also stell dir das mal vor. Niemals einfach.
Ja, oder auch allein, ich meine, ja, du bist mit der befreundet, du siehst aber trotzdem nicht die Chats.
Also, ja, das auch, aber so. Dann hast du zumindest, siehst du, was die hochlädt und so.
Was
aber
die hochlädt,
definitiv gibt es noch einen zweiten Account, das haben die ja fast alle.
Ja.
Weil du ja auch nichts brauchst, um dich an solchen Scheiß-Plattformen anzumelden.
Ja, ja klar.
Ja, dann waren die dann echt schockiert und hat das dann auch dementiert. Ich habe dann mit dem Mädel gesprochen, ja, sie hatte sogar zwei. Ein Stalker-Account und ein ohne Mama. Ja, dann habe ich dann mit ihr darüber gesprochen, weil ich natürlich nicht die Mutter damit, also ja, das Mädchen da irgendwie, weil ich nicht wollte, dass die Beziehung zwischen mir und dem Mädel darunter leidet. Ne?
Mm.
Ja.
Ja, da müsst ihr echt vorsichtig sein. Und es wird auch kommen. Und auch deine Töchter werden auch Fake-Accounts haben, von denen du nichts weißt.
Natürlich.
So, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass die Kinder dann schon einigermaßen aufgeklärt sind, genauso wie mit dem Fremden und das Auto.
Genau.
Dass du einfach irgendwann darauf vertrauen musst, dass deine Kinder nicht zu irgendwelchen fremden Leuten ins Auto steigen. Und dann musst du irgendwann auch darauf vertrauen, dass deine Kinder nicht irgendwelche halbnackten Fotos irgendwie ins Internet stellen oder an irgendwelche fremden Leute schicken. Das ist dann einfach so ein Grundvertrauen, was man dann einfach haben muss.
Absolut. Das ist ja das, was ich meinte. Also hoffentlich sind die so weit dann Medienkompetenz erfahren, dass es dann kein allzu schlimmes Gefühl mehr, nein, ich werde so oder so ein schlimmes Gefühl haben, dass nicht so viel Schlimmes passiert.
Ja, genau. Ja. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was von der Folge mitnehmen, aus der Folge mitnehmen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was sich stetig weiterentwickeln wird. Und da müssen wir alle irgendwie auf Trab bleiben und versuchen, es nicht wegzuignorieren und es nicht zu verteufeln, sondern es auch vielleicht als Chance sogar zu nutzen oder so zu sehen. Und zumindest als etwas, was nie wieder weggehen wird. Weil das ist nun mal leider so. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Und ihr könnt uns ja mal sagen, was ihr für Medienkompetenzen habt oder euren Kindern beibringen wollt oder wie ihr das macht mit Bildschirmzeit und so, würde uns auf jeden Fall brennend interessieren. Bis dahin, hoffen wir, ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!
Tschüssi!